Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Fotografie tut gut. Ich bin der Michael und stelle heute mit dem Falk zusammen den Materialismus auf den Prüfstand, vor allem in der Fotografie, und stellen uns der Frage, ob er zu Recht verteufelt wird. Viel Spaß mit der Folge.
Bevor wir anfangen, müssen wir aber etwas ganz Wichtiges erledigen.
Oh ja.
Oh, das klingt gut, dankeschön. Ich glaube, das ist politisch nicht absolut korrekt. Wir vielleicht eine Triggerwarnung setzen müssen, aber liebe Leute, wir trinken jetzt ein Bier zusammen.
Genau. Prost.
So. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut 2.0.
Genau, hallo zusammen.
Wir sitzen hier irgendwie am Esstisch und ich persönlich genieße das gerade sehr, mit dem Michael persönlich da zu sitzen. Das tun wir ja so häufig, aber in einem relativ sicheren Setting, weil wir haben die letzten Male immer mal wieder gemerkt, auch für den Podcast, den wir schon ein bisschen länger für den Freundeskreis aufnehmen, was wir uns vornehmen und was passiert, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn kein Regen kommt, kommt ein Handwerker. Wenn kein Handwerker kommt, kommt ein Urlaub, kommt ein Klimakleber, kommt irgendwas, was uns das Thema halt, also die Möglichkeit nimmt, so aufzunehmen, wie wir wollen. Wir sitzen jetzt in Ratingen am Frühstückstisch und haben etwas lange gefrühstückt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir mit der Sendung hinterherkommen. Und ich freue mich total über dieses neue Setup, was unfassbar gemütlich ist. Ich hoffe, dass die Tonqualität halbwegs geht, weil wir sitzen nicht im Studio, wir sitzen einfach nur bei uns im Esszimmer. Es halt ein wenig, aber schön.
Vielleicht kriegen wir das heraus.
Schön, genau, dass du da bist, Michael. Achso, und wir haben ein Stauder Jakobs Bierchen. Das ist irgendwie, ich habe das gestern noch nachgelesen. Ich glaube, der Opa, ne? Zu Ehren unseres Urgroßvaters Jakob Stauder. Laber, laber, laber. Das ist irgendwie ein altes Rezept von ihm.
Ach so, das auch noch. Ich dachte, das ist ein Klassiker mit einer anderen Aufschrift.
Nee, das ist ein altes Rezept. Irgendwie, ich bin ja, Stauder ist ja eigentlich nicht ganz unsere Gegend. Düsseldorf, du kommst aus Düsseldorf. Ja. Genau, da ist ja mehr so alt irgendwie das Thema. Aber seitdem ich irgendwie nicht nur die Verwandtschaft in Essen habe, sondern auch noch da arbeite, bin ich irgendwie dem Stauder zugewandt.
Total. Ja.
Also wir sind kein Bier-Podcast, ne? Zum Wohl.
Zum Wohl.
Gehen wir mal langsam ins Thema.
Genau.
So. Wir haben heute, finde ich, ein total schönes Thema mitgebracht, nämlich die Frage, ob wir, oder wir wollen die Frage miteinander und mit euch diskutieren, ob wir, wenn wir es denn tun, den Materialismus zu Recht so häufig verteufeln. Es gibt ja ganz viele Glaubenssätze, die sich damit beschäftigen, dass die Kamera nicht das Foto macht, sondern der Fotograf, dass man keine teure Kamera braucht, dass man diese, also was man alles noch nicht braucht. Und die Backmessage ist ganz oft, Materialismus ist was Negatives. Und da wollen wir uns damit beschäftigen, ob wir den zu Recht verteufeln oder ob es auch was Gutes und Spürbares am Materialismus gibt. Und passend dazu hat der Michael auch noch eine Hörerfrage.
Genau, der Alexander hat uns nämlich auf einen unserer letzten Fragen-Sticker geschrieben. Hat die Wahl des Kamerasystems eventuell eine tiefere Bedeutung? Ja, das passt mit Sicherheit ganz gut da rein, denn Kamera ist durchaus was Materialistisches, wenn man sich darin verliebt. Ja, wie ist das denn? Also vielleicht kommen wir darüber überhaupt mal in das Thema rein. Warum fotografierst du denn mit deiner Kamera? Die Frage kam überhaupt auch noch irgendwo. Warum wir mit was fotografieren? So, das geht dann auch noch da mit rein.
Ah, ja, ja, ja.
Ist das ein materialistischer Grund?
Also lass uns erstmal diesen Materialismus ein bisschen auseinander dividieren.
Oh, das ist eine gute Idee, ja.
Also, wir werden es jetzt nicht irgendwie bis in den Wortursprung schaffen und wahrscheinlich auch dem Germanisten irgendwie nicht gut genug tun, aber verstehen tun wir den Materialismus, wenn wir als Fotografinnen und Fotografen oder als modebewusste Menschen oder so sprechen, häufig ja verbinden wir den mit dem Wort teuer.
Ja,
irgendwarum.
Absolut.
Kameras sind per se fast immer teuer, aber Materialismus führt fast immer in der Diskussion zu Leica, führt fast immer zu teuren Fujifilm-Modellen oder den großen einstelligen Canon-Modellen oder so. Wenn wir von Mode sprechen, hier bei den Uhren zum Beispiel, ich habe hier die Fernfahrer Rolex, ich habe jetzt eine Timex an aus den USA. Da habe ich neulich noch eine Serie geguckt, da wurde der Enkelsohn vom Opa bedroht, wenn du dich weiter so schlecht benimmst, dann schenke ich dir nur eine Timex zum Geburtstag. Da musst du sie tragen und jeder muss es sehen. Das ist aber auch Materialismus, weil auch die habe ich gekauft. Und ich glaube, eigentlich reden wir aber immer von Rolex, von Tag Heuer, von Omega, wenn wir bei sowas von Materialismus sprechen. Aber ich mit meinem Hang zu Uhren und mit meinen, ich glaube, inzwischen 12 Uhren, obwohl ich neulich schon mal einen Schwung verkauft habe, es hat nicht lange gehalten, habe damit sicherlich auch ein Materialismus. Die teuerste Uhr hast du bei der letzten Aufnahme gesehen, die 275, ach ja. Genau, also jetzt müssen wir heute auch ein bisschen über Geld sprechen, die hat 275 Euro gekostet. Das ist die teuerste, die ich habe. Ich hatte mal eine Tissot, die war einen Schwung teurer, die 400 oder sowas, die habe ich verkauft. Jetzt ist die Orient, genau, so ein Diver irgendwie, ist jetzt gerade die teuerste Uhr, die ich habe. Das ist natürlich für so einen Uhrenliebhaber lächerlich, aber man muss auch bedenken, dass es viele Menschen gibt, die denken, der hat sie wohl nicht mehr alle 275 Euro für eine Uhr auszugeben, die hier die Timex-Kisten zwischen 100 und 200 oder so. Aber auch das ist Materialismus, auch wenn es keinen, was würde ich für so eine schöne Omega geben, auch wenn es keine 8000 Euro für so eine Moonwatch sind oder so. Ne? Und ich glaube aber, wir reden, wenn wir es verurteilen, von den sehr teuren Sachen per se. Oder wir reden davon, dass man mehr möchte, als man hat.
Ja,
so, vor allem. Ne? Aber das wird ja halt oft irgendwie auch verteufelt, aber halt auch gelebt. Das ist auch so eine Doppelmoral, die wir irgendwie haben. Auf der einen Seite denken wir, ja, und ich habe mit dem Andreas Groth, einen lieben Gruß an der Stelle, gestern noch gesprochen und der hat sich, hat es schon erzählt, heute ist Mittwoch, ich glaube, heute hat er es erzählt, ich glaube, heute darf ich darüber sprechen, weil er heute die Podcast, ja, wir sind ja noch gar nicht online, natürlich darf ich darüber sprechen. er hat sich eine Leica M gekauft und hat einfach den ganzen Kram, den er über die Jahre so angesammelt hat, verkauft. Und hat davon die Leica M gekauft. Eine gebrauchte M, aber eine M10, die ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein 500-Euro-Gerät, sondern die kostet schon auch noch was, ne? Und das ist bei uns oft ja so. Wenn wir alles abgeben würden und wie er das jetzt sagt, auf ein Gerät beziehen würden, wahrscheinlich könnten wir uns fast alle, naja, ob wir eine M kaufen könnten, ist die Frage. Ich gerade auch nicht. Aber die Frage ist immer, urteilen wir zu schnell? Und das ist so das, was mich da so ein bisschen auch immer wieder bewegt. Aber um so einen Faden, diese Sendung versuchen einzufädeln oder einzubinden, würde ich heute mit dir so ein bisschen darüber diskutieren wollen, was sind unsere Sehnsüchte? Und warum haben wir so eine Sehnsucht? Also vielleicht auch im Gespräch unsere beiden Sehnsüchte, also wir haben ja nicht nur zwei, aber so ein bisschen darüber sprechen, was hätten wir gerne mal im Leben. Vielleicht beziehen wir uns ein bisschen mehr auf die Kameras als auf irgendwas anderes. Und dann mal so ein bisschen ausklamüsern, was ist denn der Grund dahinter? Also vielleicht wollen wir uns einfach nur gut fühlen, weil wir, lass uns gleich mal reden, aber da kann man vielleicht was von mitnehmen, glaube ich, um ein anderes, vielleicht auch besseres Verhältnis dazu bekommen. Entweder, weil der Fotofreund sich eine Leica gekauft hat oder weil man vielleicht auch selber sowas kaufen möchte, aber sich nicht traut. Weißt du?
Also ja, ja.
Würde ich das Ding irgendwie, ja. Ist das so mit dem Materialismus das, was du denkst, oder fehlt da noch was?
Nee, total. Ich glaube, es ist auch oft, findet da eine Bewertung statt, wenn wir über Dinge reden, die teuer sind, geht es, glaube ich, oft gar nicht um den Wert als Zahl, der da steht, sondern genau das, was du eben schon angedeutet hast, aber das würde ich vielleicht nochmal dazu packen. Es geht oft um Dinge, die offenbar aus einer subjektiven Haltung heraus teurer sind als nötig, so nach dem Motto. Ne? Also oft geht es um das Gefühl von, da kauft sich jemand, da gibt jemand Geld für Sachen aus, die braucht man ja gar nicht unbedingt und da steckt auch direkt so ein Wertesystem hinter, wenn wir von der negativen Belegung vom Materialismus sprechen.
Das stimmt.
Ne? Also, und dann kommt auch das Thema Armbanduhr, da tut es ja auch eine für 10 Euro von, weiß ich, die zeigt ja die Uhrzeit genauso an. Ne? So ein sehr plakatives Beispiel. Ja, ne? Warum muss es denn eine Timex sein zum Beispiel? Ja. Wenn doch,
die Timex ist ganz schön.
Nein, das war jetzt genau, ne? Oder warum auch immer, oder
warum muss
Rolex auf die Kameras sein? Übertragen, warum kaufst du dir denn eine, Leica Deluxe 8? Du könntest doch auch die alte Panasonic Lumix von vor 15 Jahren benutzen, weil ein Bild macht die ja auch. Ne? So, ich glaube, da findet ganz oft diese Bewertung statt und diese Negativkonnotation von Materialismus. Da geht es ganz oft auch um scheinbar mehr oder weniger nicht vorhandenen Wert für das, was du aber an Geld aufbringen muss dafür.
Ist eine Frage, genau, und ich glaube, es ist eine Frage der Sichtweise und eine Frage der eigenen Lebensweise. Und da geht es nicht um viel Geld oder wenig Geld, weil ich muss gerade an jemanden denken, der zwei gute Leica-Kameras hat, der schon sehr gut aufs Geld gucken muss. Das ist eine Frage von, wie gewichtig das in meinem Leben und was fühlt sich für mich wie an. Also wie immer sind wir sehr laut in diesem Tut-Gut-Bereich, wenn wir darüber sprechen. Jetzt muss ich versuchen, meine Gedanken zu sortieren. Als Beispiel von uns jetzt, wir sitzen hier gerade in einer 75 Quadratmeter Wohnung, die wir zur Miete bewohnen, ganz bewusst, um uns andere Dinge leisten zu können. Und wir haben dann 1,5 Jahre gespart und waren jetzt für einen 5-stelligen Betrag Anfang des Jahres auf einer Kreuzfahrt. Politisch, umweltmäßig und so weiter können wir lange über diese ganze Sache diskutieren, aber die Gegend, die wir bereist haben, wollten wir bereisen. Und ganz viele Leute denken, spült die Kaffeemaschine, das ist egal. Atmo, wobei vielleicht filtert das dein Superfilter auch raus.
Ja, das weiß ich nicht.
Wir wollten das aber so bereisen, dass unsere Gewichtung war, dass wir das können. Oder diese Kaffeemaschine, die da gerade gespült hat. Es ist weit weg davon, ein günstiges Gerät zu sein. Das wollten wir so haben, haben darauf gespart und haben dafür all diese kleinen Träume und für die großen Träume und für die Möglichkeit, dass ich heute Morgen noch einen frischen Käse holen konnte, der nicht einen Euro kostet, für die Möglichkeit, mit den Freundeskreisleuten zwischendurch einfach mal wie dieser Tage dann irgendwie auf den See zu gehen und. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten von irgendwas, die man hat, wenn man es halt bezahlen kann. Und wir haben uns halt für diese Wohnung entschieden. Wir haben hier glücklicherweise jetzt ein Wohnrecht forever, aber es ist eine Mietwohnung. Und dafür haben wir aber trotzdem andere Sachen, die wir uns gut leisten können. Es gibt genug Leute, die sagen, ey, Sicherheit, was auch immer. Und ihr braucht doch ein Haus oder eine Wohnung, die euch gehört. Nee, und das macht uns aber frei und gibt uns Möglichkeiten. Und das erlebe ich auch ganz oft in der Welt der Fotografie. Das erlebe ich sogar in der Welt der Uhren. Ich muss relativ gerade im Wind stehen. Und ich bin da Bernd Bernschneider an der Stelle sehr, sehr dankbar, der absolut ungehemmt seine 125 Euro Casio in die Kamera hält und sagt, das ist mein Diver und total stolz darauf ist irgendwie. Es geht darum, wie wir alle fühlen, glaube ich. Und wenn wir bewerten, finde ich, und das muss ich mir selber auch ein bisschen auf die Fahne schreiben und immer wieder mich daran erinnern, machen wir schon den ersten Fehler, finde ich. Von Fehler zu sprechen ist sehr direktiv von mir, aber warum bewerten wir das Denken und Fühlen des anderen? Weil der größte Fehler, den wir machen können, schon wieder Fehler, ist zu glauben, dass irgendwer auf diesem Planeten denkt wie wir. Wir haben vielleicht ähnliche Denkstrukturen, aber niemals die gleichen, schon gar nicht dieselben. Und wenn jemand einfach nur ein gutes Bild machen möchte, dann sind wir bei diesem ergebnisorientierten, erlebnisorientierten, ne?
Stimmt, ja.
Dann gibt es natürlich ganz viele Wege, zu diesem guten Bild zu kommen. Und wir sprachen gerade von EOS 6D. Die macht auch bei der Witterung heute, ist ein bisschen duster und so, immer noch 1A-Fotos. Bis ISO 5000 habe ich mit dem Ding mega gute Fotos gemacht. Und bis heute, Tanja hat noch eine, ich hatte sie kürzlich in der Hand, ist das einfach eine echt gute Kamera. Da könnte man natürlich sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche eine 5D Mark II und man ist nicht Wildlife, Turbo, ich möchte den Eisvogel im Flug fotografieren, Fotograf, könnte man natürlich anfangen, denjenigen oder diejenige zu bewerten. Oder sie einfach oder ihn einfach lassen, weil es ihm oder ihr vielleicht gut geht. Und das wäre so ein bisschen meine Frage. Warum geht es uns gut? Warum geht es manchen Menschen gut, wenn sie solche Produkte nutzen? Und ja, warum werden sie so herabgewertet? Haben wir es schon ein bisschen besprochen. Manchmal, weil man nicht kann. Und das ist vielleicht auch manchmal Neid, muss man auch so sagen, ehrlicherweise. Manchmal aber auch das fehlende Verständnis. Weil wenn man die Fotografie sehr technisch lebt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man kein Verständnis dafür hat, dass jemand vielleicht einen im Bildendergebnis sogar schlechteres Produkt zum 18-fachen Preis überhaupt nicht versteht. Das ist absolut absurd für jemanden, der so denkt. Und ich zum Beispiel freue mich jetzt wie ein kleines Kind auf meine Delux 8. Du hast sie gerade erwähnt, sie kommt irgendwie, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, in 1-2 Wochen mal sehen. Die ist jetzt nicht die klassische Leica, muss man dazu sagen. Die kostet sogar ein bisschen weniger als die Fujifilm XL106. Also es ist jetzt nicht so ein wildes Ding. Trotzdem kostet sie 1590 Euro. Mit dem Zubehör, was ich bestellt habe, bin ich bei irgendwie 1,8 für eine Kamera, für eine Kompaktkamera mit dem gleichen Sensor wie in der Delux 7. Das heißt, der Sensor ist von 2017. So. Da kann man 19?
Weiß 18? Ich
jetzt auch nicht genau. Ist egal, ja. Aber alles ist für die heutigen Verhältnisse, wo jedes Jahr ein neues iPhone kommt, natürlich ein alter Sensor und typisch Leica. Muss man auch mal sagen. Nachdem ganz viel Geiles verändert. Alle sehen das der Leiche von damals. Und der war damals schon gut, der wird auch gut bleiben, darum geht es nicht. Aber er geht bestimmt auch besser. Und es gibt bestimmt eine Kameramarke, die Micro Four Third Sensor am Ende noch mehr ausreizt. Aber ich will die. Und wir haben ja zusammen bei der letzten Aufnahme witzigerweise die in den Händen gehabt. Also ihr wart nicht dabei, aber wir waren kurz davor im Leica Store. Das ist ein bisschen wie in der Liebe. Und natürlich werden es manche Leute nicht verstehen und technisch diskutieren, das macht keinen Sinn und so. Und da würde ich gerne hinter, warum darf sich welche Form auch immer von Luxus, jetzt in Bezug auf die Kamerawelt, sich wie anfühlen und woher kommt das? So ein bisschen Ursachen suchen machen irgendwie. Und dann noch immer zurück zu der Hörerfrage, aber das würde ich ein bisschen trennen wollen. Die finde ich ganz geil, die würde ich hinten dranhängen, oder?
Ja, das, vielleicht stolpern wir auch auf dem Weg nochmal irgendwie ganz sowieso über das Thema, dann können wir es da direkt mit einbauen.
Ja. Ich habe einen Punkt, der mir direkt zu Anfang einfällt, den auch die Leute häufig mitgehen können, die das Endergebnis nicht so schätzen oder sagen, für den Preis kriege ich woanders auch was anderes, nämlich so eine haptisch-handwerkliche Qualitätenlanglebigkeit.
Total.
Das ist ja was, was vielleicht zwischen den Welten schwebt, wo so ein emotionaler und so ein Handwerker beieinander, beide nicht negativ oder positiv konnotiert, so eine Brücke bauen können, wo sie verstehen können, okay, also kann ja viel darüber sagen und wenn wir nicht am Preis denken und nicht an unsere Kritik denken, nehmen eine Leica in die Hand, das ist halt fast immer geil, weil ja, sie absolut, einfach so, ne, so, ein, so dass sowas vielleicht noch schon so ein Punkt ist, der vielleicht sogar beide Seiten triggern könnte. Ne? Wenn du, wir müssen nicht, wir nehmen jetzt immer die Leica, weil die natürlich, es gibt von Zeiss ja noch diese super teure, gibt es die noch überhaupt? Ich weiß gar nicht, die hatten ja mal zwischendurch so eine.
Weiß ich auch gar nicht.
Zeiss ZX1, wie ist das Ding? Ist egal. Also es gibt ja mehrere Versuche in den Luxusmarken oder es gibt Hasselblad, die sich ja in ihrem Preis begründen in der Technik und nicht so sehr, aber am Ende ist es sehr ähnlich wie Leica, nur es fühlt sich etwas anders an, aber die Preise sind auch sehr, sehr hoch. Klar sind die großen Sensoren teurer, aber Phase One, mega Sensoren, aber also 100.000 Euro muss das sein, weiß ich auch nicht.
Genau.
So. Und am Ende, wenn man es dann anfasst und die haptische Qualität passt, ja, das, so eine Hasselblad ist meistens auch ganz geil, wenn man sie in die Hand nimmt. Ist das ein Punkt, wo man sie findet? Da werden sich alle treffen, nehme ich an, ne?
So? Glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch einer der am häufigsten angeführten Gründe so auch, ne, warum jemand zum Beispiel total auf Leica steht.
Okay.
Also, habe ich zumindest schon öfter mal gehört, so hier, fass die doch mal an. Mhm. Das ist doch geil, oder? Das ist zumindest oft der erste Versuch des Brückenschlags, wenn jemand erklärt, warum die Leica so toll ist. Also habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass man die Kamera in die Hand gedrückt bekommt, um erstmal genau diese haptische Ebene erfahren zu können, um direkt zu sagen, ah ja, stimmt, die fühlt sich auch schon so an. Also ich glaube, das macht schon eine ganze Menge mit einem. Es ist halt auch was anderes, wenn es nicht knarzt und nicht irgendwas wackelt und
aber wie ist denn rappelt bei dir? Du hast ja, was immer schon ziemlich im Tech-Talk, ne? Aber am Ende ist da ziemlich viel zwischen den Ebenen, glaube ich. Du hast zum Beispiel die Alpha 7C von Sony, die ja dann auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon auch ein massives Gerät ist, oder? Die wirkt in ihrem Gehäuse und
ja,
so schon.
Komplett aus Alu, ja.
Genau, schon ziemlich.
Magnesium, Alu, glaube ich, ja.
Whatever, aber sie fühlt sich jetzt sehr verbindlich an und so. Jetzt hast du die kleinere Delux in die Hand genommen. Hattest du trotzdem diesen Effekt oder hast du gedacht, ist wie die Sony?
Ja, jein.
Na, genau.
Also. Was ist, also die Verarbeitung ist schon nochmal eine Ecke besser als bei zumindest Alpha 7C und Alpha 7.3, wo ich jetzt so den Alltagsvergleich habe. Ich glaube, es gibt auch bei Sony nochmal eine Ecke höher an Verarbeitungsqualität, wenn man so Richtung Alpha 9 oder Alpha 1 guckt. Oder auch die 7R5 oder so, da haben sie, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer in den Zubehörbeutel gegriffen. Ich kenne ja auch die Leica Q2 ganz gut, weil unser Bandfotograf Johannes, viele Grüße an der Stelle, genau, die mir auch regelmäßig in die Hand drückt. Ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, dass sich da Delux 8 und Leica Q2 nicht super viel tun, so von der Haptik. Ich glaube, das Ding ist weniger, ob die sich gut anfühlt oder nicht, denn das tut sie auf jeden Fall. Ich finde, die fühlen sich tipptopp an, die Leicas. Ich bin, glaube ich, noch nicht so super Endstufe empfindlich dafür oder empfänglich dafür. Das ist jetzt, also mir reicht eine gewisse Grundhaptik. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ja, dann, du findest Sony toll, dann nimm mal hier meine Canon R5 in die Hand. Und dann nehme ich in die Hand und denke, ja, fühlt sich auch gut an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, endlich, jetzt fühlt sich meine Hand gewertschätzt von dem Gerät, sondern es macht mir ab einem gewissen Punkt nichts aus. Ich kann verstehen, wenn man da noch weiter hinterher will und noch mehr so dieses, ich kann hier an einem Rädchen drehen und das rastet satt ein und keine Ahnung, kennst du diese Sigma I-Series Objektive, hast du die schon mal in der Hand gehabt?
Ja.
Die spielen ja auch voll diese Karte aus. Die sind nicht so lichtstark wie die Art-Serie, die sind optisch nicht da, wo die Art-Serie ist. Mhm. Dafür preislich aber nicht so weit weg, wie sie sein müssten, wenn es nur um die Optik ginge. Aber die sind halt komplett aus Metall gemacht. Jeder Schalter macht klack, klack, als würdest du gerade bei einer alten Cessna den Motorstarter oder so umlegen, keine Ahnung. Mhm. Man hat das Gefühl, das ist so Flugzeugtechnologie, richtig hochwertig. Alles rastet total satt ein. Die Geräusche, die das Ding macht, die Gegenlichtblende ist komplett aus einem Stück Metall gefräst, wenn du das Teil vom Tisch hochhebst, hörst du so ein metallisches Tsching. Und so, das spielt nur auf die Haptik eben. Ne?
Und damit
da sagst du schon empfindlich.
Genau, und da also sagst du ja auch was eigentlich wir mehr im Vorgespräch hatten, als in der Richtung, in der wir jetzt gerade irgendwie unterwegs sind. Materialismus ist ja eigentlich, wir haben es gerade irgendwie nur gesagt, dass es häufig damit verbunden wird, dass es sehr, sehr teuer ist. Jetzt sind die auch nicht geschenkt, ne? Aber es ist ja noch kein Leica-Objektiv. Ne? Materialismus ist ja so ein bisschen aufgelöst. Wir gehen gleich nochmal auf die Luxusmarken, auch die Frage mit Leica und so, die finde ich schon auch wichtig. Da sage ich gleich noch warum. Aber ganz grundsätzlich ist Materialismus ja einfach nur, wie ich gerade schon sagte, mit der Uhr und keine Ahnung, alles ist Materialismus, unabhängig vom Preis, wenn ich ein Ding schätze und haben möchte. Das kann auch meine EOS 3 sein, die ich vor ein paar Monaten ja gekauft habe, für 250 Euro, glaube ich, was für ein fotografisches Gerät ja erstmal günstig ist, per se. Jo, so,
auf jeden Fall.
Von der ich ein Leben lang geträumt habe. War auch für mich unerreichbar, als das Gerät neu war. Und auch eine Fujifilm, wie heißt sie? X106 ist ja gerade viel gesucht. Ich glaube auch immer noch schwer lieferbar, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist sogar ein bisschen teurer als die D-Lux übrigens. Auch eine Fujifilm XT50 heißt die, glaube ich. Ne? Und all diese ganzen Geräte, die wir gerade so haben oder haben wollen, wenn wir darauf stehen und sie haben wollen, ist das alles Materialismus.
Total.
Und aber das wiederum ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir uns gegenseitig sehr gut verstehen sollten und einfach nur zurecht damit kommen müssten, dass der eine einen Tausender ausgibt und der andere 5.
Total. Und so, dass für den einen eben das eine für 5.000 Euro sich trotzdem nach einem fairen Preis anfühlt und für den anderen fühlt sich vielleicht ein 500 Euro Sigma I-Series Objektiv überteuert an, weil der den Wert eben für sich nicht hat.
So, und die Frage ist, wo entsteht der Wert im eigenen? Genau. Ne? Also wie gesagt, nochmal, bevor wir weiter in Richtung Luxus rennen, was ist das, was mich wirklich anmacht? Ist es das Endergebnis? Das darf so sein. Das darf so sein, dass das Endergebnis perfektionistisch oder auch nicht perfektionistisch mein Ziel ist. Also es gibt doch genug Leute, die, und da bin ich ja auch jetzt gar nicht so weit von weg, die sagen, also wenn ich mir das Ding auf meinem 13 Zoll MacBook hier angucke, gut, der 27 Mac, der ist drüben halt noch in der Kammer, aber also im Mini-Studio, aber grundsätzlich reicht mir eine gewisse Qualität aus. Dass ich da dann nochmal in 100% Ansicht zoome, das passiert mir nicht. Und es gibt genug Leute, die sagen, ach, wenn das auf dem Tablet gut aussieht, alles cool, so. So oder auch im perfektionistischen Blick haben wir ja eine andere Leidenschaft, sagen wir mal, im Tun oder im Kaufen oder so, als jemand, der diese ganzen emotionalen Dinge mit reinnimmt, der sagt, ich muss es erleben, ich muss es anfühlen und so. Und das zu erkennen, finde ich total wichtig und total wertvoll, weil dann fangen wir erst an, unsere Sachen zu kaufen. Weil es ist ganz häufig so, dass wir, Sachen kaufen, weil sie ein anderer gekauft hat. Dass die Argumente eines anderen übernehmen. Überlege, Fotologen, erste Zeit, ich habe mich lange gegen Fuji gewehrt, dann habe ich mir irgendwann Fuji gekauft. Alle haben sich dann, die noch bei Canon waren und mich vorher gut verstehen konnten, viele, nicht alle, haben sich dann zu Fuji gewendet. Und ich habe wirklich viele bitterböse E-Mails bekommen, weil ich nach ein paar Wochen, nach Monaten vielleicht dann auch gesagt habe, okay, ich habe es versucht, ich habe vier Hochzeiten mit der Fuji fotografiert. Ich war in der Karibik und habe nur mit dem Smartphone telefoniert, weil ich die Fuji nicht benutzt habe. Sie hat mich nicht inspiriert. Sorry, ich gehe zurück zu Canon. Da haben sie uns auf der Fotokina, hat mich noch der richtige Mitarbeiter angesprochen. Hey, Falk, komm mal her. Und dann hatte ich die R in der Hand und da war es auch irgendwie vorbei. Ganz viele waren wirklich böse. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie sehr wir folgen.
Total,
Und nicht nur selber gucken. Und an der Stelle möchte ich mit solchen Themen kommen, wie wir sie heute besprechen, damit jemand wirklich wieder anfängt, selbst zu entscheiden. Das finde ich cool. Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich bin voll bei Michael, beim Falk, beim Thomas, bei wem auch immer, dem wir gerade zuhören und erkennen, das ist unser Weg und dann kaufen wir das Gleiche. Das ist völlig okay. Aber das zu prüfen, finde ich schon total wichtig, weil ich habe dir gerade eine Epson RD1 gezeigt. Den kanntest du erst noch nicht. Die war so ein bisschen ja auch irgendwie aus meiner ersten Digitalzeit. Das ist Das ist kein Drucker, ne? Epson ist ein Fotodrucker, ne? So bekannt für Fotodrucker bei uns in der heutigen Zeit. Das ist eine Messsucherkamera mit M-Bajonett mit 6 Megapixeln aus der ersten Zeit der digitalen Fotografie. Ich glaube, aber schlagt mich nicht, sie ist sogar mit dem M-Bajonett auf dem Markt gewesen, bevor die M8 kam, also bevor Leica digital wurde. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Das müssten wir jetzt Sherlock Holmes, das weiß ich gerade nicht. Aber so eine Kamera, jetzt kostet sie inzwischen gebraucht 2000 Euro, aber ich weiß, dass es totale Leidenschaftler dafür gibt. Wir haben uns gerade sogar irgendwie in so einem kleinen tech-nerdigen Moment, den wir hier miteinander gerade hatten, die Beispielfotos angeguckt und unbearbeitet haben die echt Ausstrahlung, muss man
total
sagen.
Total, ja.
Und davon gibt es 18.000 Beispiele. Ich bin permanent gefährdet, mir eine uralte Lumix zu kaufen. FXZ, weiß der Teufel, so groß wie eine Zigarettenschachtel, in Weinrot, mit einem kleinen Leica-Objektiv vorne drin. Hat
ach, cool.
300 Euro gekostet, 400 Euro gekostet, weiß nicht genau, 500 vielleicht auch. Hat mir der Fernsehladen, für den ich damals viel Werbung fotografiert habe, so nebenbei, neben der Rettung, habe ich ab und zu mal so ein bisschen was fotografiert für die, hat er mir so in die Hand gedrückt irgendwann und hatte ich mit in Wien und habe aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten, das Ding kann halt fast nichts, habe ich halt damit, weil es auch viel rauscht, Königes Schwarz-Weiß aufgenommen. So, am Ende waren das voll geile Fotos, technisch weit weg von perfekt und die Kamera hat mich mega inspiriert. Super klein, irgendwie dieses weinrot lackierte Metallgehäuse. War haptisch ganz gut für eine Panasonic. Oft war ja so, dass Leica massiv war und Panasonic war so eine Rappelskiste. Das war da nicht so. Kann mir passieren, dass ich mir die kaufe. Da ist das Problem, die Kamera kostet eine Fuffi überall. Der Akku auch. Das ist ein bisschen das Problem, weil der so selten ist. So. Aber, dass er noch funktioniert, solchen Träumen zu folgen, ist hochmaterialistisch und zugleich hochemotional. Und ich glaube, und so kamen wir auf das Thema, dass die Emotion bei 100 Euro Lumix aus dem Trödel oder 7.500 Euro Leica M und man hat noch nicht mal mehr ein Objektiv dafür, absolut gleich ist. Dass total, man irgendeinen ja. Wunsch hat, für den man brennt, das kann auch das perfektionistische Bild sein oder mir reicht einfach nur ein Foto, also auch die Leidenschaft zur Gelassenheit und zum, ich brauche das alles nicht. Die Kunst ist, die Güte zu haben, dem anderen das andere zu lassen. Muss ich mich auch bremsen? Also man muss mal bei Zwischenblende und Zeit reinhören. Lars und ich triggern uns da ja regelmäßig. Das muss ich genauso weiter professionalisieren oder perfektionieren. Perfektionieren ist ein Wort, ne? Aber dass ich den anderen noch mehr lasse, weil eigentlich liebe ich das, den anderen in seiner Leidenschaft zu lassen. Aber es ist total schön, dem zu folgen. Man muss es aber rausfinden. Und dabei hilft oft, die Sehnsucht der alten Tage anzuschauen. So, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Es ist halt wichtig, ja, da ist vielleicht viel Empathie auch einfach gefragt oder zumindest ja eine Mischung aus Empathie oder wenn man gönnen. Auf der Empathieebene nicht weiterkommt, genau, einfach gönnen und jeden sein lassen, wie er ist und andere Sichtweisen zulassen und akzeptieren können, dass nicht alle eben die gleichen Wertvorstellungen und Ansprüche an ihre Kamera oder an alle anderen Gegenstände, die sie eben haben wollen.
Genau, haben. Und wir haben ja schon Probleme herauszufinden, was unsere Ansprüche an unsere Kamera ist. Wir haben ja schon das Problem, oft nicht zu wissen, wo wir hingehören. Fotografisch jetzt technisch. Wir nehmen die Hand an Kameratechnik. Dann müssen wir nicht auch noch mit den anderen anfangen, bevor wir uns selber verstanden
genau.
haben. Genau. Ne? So, und diese wenigsten Menschen sind irgendwie böse mit den Dingen, die sie sind oder haben oder so. Ich habe auf dem ersten Fototurn, den ich mitgemacht habe, beim Frank Fischer, da habe ich den Matze kennengelernt. Irgendwie die erste Fotopia, die zweite, ich weiß gar nicht mehr. Da war ein junger Mann an Bord, kein Social-Media-Mensch. So, der rannte mit einer Leica Q da rum. Und der hatte diesen Stereotyp stimmt nicht. Diesen von außen oft hineingedichteten lass mich alle in Ruhe Blick. Der wirkte wirklich irgendwie krass abgeschottet. Der wirkte Es war ganz eigenartig. Und irgendwann standen wir so nebeneinander, wie das dann so ist. Und dann kam die falsche Welle zur falschen Zeit. Und uns hat es beide fast umgerissen. Wir haben uns gegenseitig festgehalten, kurz zusammen gelacht. Dann sah ich eine ganz große Herzlichkeit und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann haben wir auch über die Kuh gesprochen. Es war ihm hoch unangenehm, dass ich ihn darauf angesprochen habe. Und dann sagte er, im Kreise seiner Fotofreunde wäre es häufig hoch unangenehm, weil es immer nur um diese Kamera geht. Er hat lange darauf gespart, er hat lange davon geträumt. Ihm war die M irgendwie immer zu unmodern. Er hat das so ausgedrückt, aber ich glaube, wir wissen alle, wie wir es meinen mit dem manuellen Fokus, Messsucher und so. Das liebt man oder halt auch nicht. Aber Leica, er hat eine Verbindung zu Leica. Jetzt hat er sich die gegönnt, hat irgendwie eine Überschussauszahlung in der Firma bekommen. Seine Frau war einverstanden, weil sie ein gemeinsames Konto haben. Er hat mir die ganze Geschichte erzählt und ist so glücklich mit der Kamera. Aber in seinem Fotokreis kann er damit gar nicht rumlaufen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, das sehe ich dir an. Sagt er, wie? Ich sage, wir sind hier mit 25 Fotoleuten, weil kurz nach Corona, ich glaube, wir durften gar nicht aufs Boot. Natürlich, ich laber auch nicht fremde Leute an. So. Also könnt ihr machen, ich bin da unempfindlich angelabert zu werden, aber ich bin in der Regel nicht der also ich schwatze viel, aber da muss was passieren wie diese Welle, dann vielleicht. Und er hat sich richtig weggeschottet und dann sagt er, ja, weil ich es einfach gewohnt bin, dumme Sprüche für die Kamera zu kriegen.
Das ist krass,
ja. Naja, und klar, er besprach damit, der war ein ganz, ganz schlauer Mann, der besprach damit auch seine Bubble. Also nicht, ihm war schon klar, dass das nicht überall so ist, aber in seiner Fotobubble war das echt ein Problem. Und in unserem Freundeskreis, für die, die jetzt von außen zuhören, nicht genau wissen, was es ist, das ist die Community, das kleine Mini-Facebook, was wir uns gebaut haben. Ist kein Facebook, ist eine eigene Marke, ein eigenes, wie nennt man das denn? Ein soziales Netzwerk.
Ja, genau.
Ein ganz kleines soziales Netzwerk von Leuten, die bei Fotografie tut gut oder diesen tut gut Gedanken hinterfragen und geil finden und so. Wir hängen da zusammen rum, machen zusammen Ausflüge und zeigen uns unsere Bilder und so. Und da gab es schon zwei, dreimal die Situation, dass Menschen entweder sich die Kamera gekauft haben und ich festgestellt habe in meinem, weiß ich auch nicht, ist es Achtsamkeit, Neugier oder Spannerei, das könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, aber ich kriege relativ viel mit. Also wenn irgendwas unterm Tisch oft berührt, aber unterm Tisch bleibt, in einer Tasche oder so, also solche Dinge, die dann merke ich sehr schnell, ich frage da nicht, wer weiß, was da drin ist, aber irgendwann kam daraus, da war die Leica drin, die auch nie auf den Tisch kam. Wir saßen damit, weiß ich, in Ratingen, als wir diese Wanderung da gemacht haben.
Ja, ja, klar.
Wie viele waren wir? 30 Leute?
Ja, ja, bestimmt. Ja.
30 Leute oder was, ne?
Ich glaube, 35 sogar am Ende oder so.
Genau, ne? Also wir wollten zu viert spazieren gehen und waren dann 35 Hörerinnen und Hörer, voll geil, also aus dem Freundeskreis. Und dann sag ich, bitte stellst du dich an den Tisch? Ja, Leica und so. Das ist halt oft auch, also entweder ist das ein falscher Charme oder wirklich, es geht halt um Protz, weil so viel daran rumargumentiert wird. Wenn wir einfach alle mal cool mit allem wären, was wir hätten, dann wäre das gar kein Problem. Weil, dass jemand aktiv dumme Sprüche mit der Leica macht, das passiert, spannenderweise, da muss ich mal eine Lanze brechen, ne? Ich habe noch nicht erlebt, dass einer gesagt hat, was ist das für eine billige Kamera?
Nee,
das gibt mir nicht zu denken, ja, auch, ne? Also du hast da Leute mit einer 15.000-Euro-Kamera, wenn da zwei Objektive dabei sind, oder eins teilweise, je nachdem, welches Objektiv du hast, die niemals einen dummen Spruch machen würden für jemanden, der sich irgendwas nicht leisten kann. Aber umgekehrt, weil der kann es ja, der kann es ja ab, der hat ja viel Geld oder so, ist ja oftmals so ein freier Gedanke dann, frei, kriegt dann so jemand Sprüche. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und in einem Fall habe ich auch ganz liebevoll so ein bisschen geschoben und habe gesagt, pass mal auf, du träumst von einer Leica, du kannst es dir leisten in diesem Moment. Verdammt nochmal, mach das. So viele Menschen träumen von Dingen, die sie sich nie im Leben leisten können. Du bist quasi verpflichtet, dir diese Kamera jetzt zu kaufen. Und es ist so schön, das totale Glück damit zu sehen.
Total,
finde ich auch. Und das sind so Geschichten, die zeigen, dass wir uns gegenseitig das Leben ganz oft schwerer machen, als es sein muss, in einem Bereich, der uns eigentlich alle nur entspannen soll.
Ja.
Wir sind in der Fotografie, Mann. Was soll hier passieren? Und die wenigsten von uns verdienen ihr Geld damit. Und auch da ist die Relevanz selten darauf, ist eine Leica oder nicht.
So. Absolut, ja. Das hat damit ja gar zwangsläufig überhaupt nichts zu tun.
Klar wirst du mit einer Leica, also auf der anderen Seite, da können wir wieder dahin gehen. Warum begeistert sie? Was ich schon festgestellt habe, als ich zum Beispiel die Leica M vom Fotomo, liebe Grüße an der Stelle, über, ich glaube, 3 oder 4 Monate hat er sie mir gegeben. Ne? Als ich die verwendet habe, das war schon sehr auffällig. Ich hatte eine Kamera um die Schulter, die sah aus, als wenn ein Traktor drüber gefahren wurde. Ne? Also, der Mo sei mir nicht böse, aber also Kameras sind schon auch Werkzeuge. Ne? Ich hab vom Fotomo mal eine X-T1 gekauft, für Farina damals, ne? Genau. Die hatte ein bisschen interessante Geschichte, weil die war als Fuji schon mal auf dem Fuji, also quasi eine Expeditionskamera. Krass. Und die schien die ganze Zeit hinterm Bus hergeschliffen zu werden, an der Anhängerkupplung. Die sah auch so unfassbar zerschossen aus. Ich habe ein total tolles Angebot bei ihm bekommen. Ich habe das 135-2.0 von Canon bei ihm gekauft. Riesendelle drin, völlig verkratzt so. Also ich liebe das ja, wenn Menschen das so locker sehen können. Finde ich voll schön. Und nach Wabi Sabi war es mega geil, diese zerballerte Leica zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob er die so zerballert hat oder so gekauft hat, aber die war auch völlig, also völlig fertig, stimmt nicht. Funktional perfekt. Aber das Gehäuse, Junge. Trotzdem gehst du, ich weiß nicht, in der Warnerheide hat er sie mir übergeben und ich war danach in der Warnerheide nochmal alleine mit dem Ding spazieren, weil sich die da irgendwie so ein bisschen mit mir verbunden hat. Ich hatte eine schöne Zeit mit ihm. Ich bin da ja dann doch sehr emotional, was sowas angeht. Und lief in der Warnerheide so ein bisschen mit dieser Leica durch die Gegend, hab ein bisschen fotografiert. Ich habe 2 andere Leica-Menschen getroffen. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, ob die Warnerheide irgendwie Leica-Spot ist, keine Ahnung. Die Leute grüßen dich. Wie so ein Motorradfahrer.
Das ist ein eigener Club.
Ja, und wenn du die mal mitnimmst auf so eine Hochzeit oder auf irgendeine gesellschaftliche Versammlung, welcher Art auch immer, oder einfach mal mit in eine Stadt, du bist angesprochen auf das Ding. Das ist schon so. Und nicht, du bist der Geilste, sondern das war interessant, dass meine Leica, darf ich mal sehen und so. Ein älterer herkam und sagte, ja, ich hatte ganz früher mal eine Leica, die erste M, die M3. Da habe ich erstmal gelernt übrigens, dass die erste M3 nicht die M1 ist, sondern die M3. Aber weil es gab ja die erste Leica, die ja eine Leitz war. Dann gab es ja die, ist die ein Leica 2, glaube ich, Leica 1, Leica 2. Und dann gab es die M3.
Ach krass,
okay. Das war die erste M mit dem M-Bajonett, ne? So korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine. Und aber die neuen habe ich ja noch nie. Neu, ne? Das war eine M240. Genau, ja, 240. Also die, also neu ist da was anderes, aber aus seiner Sicht schon. Darf ich mal kurz, und dann hat er mal so ein paar Bilder gemacht und so. Also diese Faszination strahlt ja sogar auch aus der Fotowelt raus.
Total.
Muss man ja mal sagen.
Absolut.
Ne? Und viele Fotos sind ja nur mit der Kamera auch entstanden, die sehr, sehr ikonisch sind. Ich sprach dieser Tage mit Lars noch mal über 3 Tage in Quiberon, über diesen Film, der ja die Situation beschreibt, wo Romy Schneider und Robert Lebeck, jetzt war der Name kurz weg, Robert Lebeck, irgendwann in einem Hotelzimmer des Nachts gelandet sind und alkoholische Getränke zu sich genommen haben und dann mit der Leica ganz ikonische, wollte ich schon wieder sagen, ganz tolle, sehr berühmte Fotos von Romy Schneider verwuschelt im Bett gemacht, wo die sind da entstanden so. Die Leica M war mit in Quiberon vorne auf den Felsen. Romy Schneider war eigentlich irgendwie in der Kur und er ist mit ihr auf die Felsen. Sie haben ganz tolle Fotos gemacht. Die M hat, es gibt ganz viele Fotos mit der M, die die Welt so ein bisschen geprägt haben, ist jetzt sehr groß, aber die fotografische Welt vielleicht geprägt haben. Da ist Leica auch sehr stolz drauf in Wetzlar, wenn man sich da umschaut, was sie für eine Ikonengalerie da haben. Und das strahlt natürlich. Das ist schon was, was ausstrahlt, wenn man ein Gerät in der Hand hat. Und ich jetzt ja dann bis jetzt immer nur geliehen. Und die Menschen reagieren darauf. Man muss natürlich sehr unterscheiden, wie reagieren sie auf mein Gerät oder auf meine Person. Das ist klar, ja, der große Unterschied. Ne? Da muss man sehr aufpassen. Da bin ich aber ganz gut drin. Das kann nach hinten losgehen, wenn man das falsch versteht. Aber grundsätzlich war das schon schön und ehrlicherweise hat es mich auch wirklich inspiriert. Das muss man sagen. Und diese Inspiration aufgrund, ich habe einen Artikel gefunden, da wurde das irgendwie beschrieben mit Kult, wo habe ich den denn? Warte mal. Das fand ich ganz schön. Historischer und kultureller Wert einer Sache. Das strahlt aus, wurde da beschrieben. Fand ich auch irgendwie total spannend. Du fährst ein Auto, bist kein Rennfahrer, aber so viele Leute fahren Porsche 911 und fahren nie über 150. Das ist nicht so selten. Ja, ja. Da kann man jetzt sagen, ist der bescheuert oder was? Gut, umweltpolitisch kann man darüber auch sprechen, das möchte ich jetzt mal kurz ausklammern. Wenn wir das mal jetzt nicht besprechen, dann kann das ja, eine Leidenschaft ist ja nicht immer nur laut. Leidenschaft muss nicht rasend sein, sondern vielleicht auch zur Marke Porsche.
Ja, absolut, so. Ja.
Dieser kulturelle Wert, ich bin da sehr empfänglich für. Sehr, sehr empfänglich für. Ich laber hier in ein Mikrofon. Das klingt meines Erachtens nach, nie, du auch, nicht besser. Na, wenn ich alles ausschalte, sagen wir mal so, hätte ich mit dem Rode Procaster, was der Vorgänger war, wahrscheinlich ein sehr ähnliches Erlebnis und Ergebnis. Erlebnis vielleicht nicht, ein sehr ähnliches Ergebnis, aber dieses Ding, wo die Chili Peppers und Michael Jackson reingequatscht hat und irgendwie jeder Podcast, den wir auf diesem Planeten kennen, reinquatscht und so, das macht mich an. Aber einen vernünftigen Grund kann ich dir nicht nennen, außer Inspiration, kultureller Wert und sowas.
Absolut. Also ich was finde, es ist schon auch eine gesunde Mischung, aber ja.
Also, es gibt ja immer so viele Aspekte, aber
genau.
Ist ja auch nie nur
es liefert die auch gut genug ab, als dass es nicht, also es ist nicht teurer, als es abliefert, aber es hat auf jeden Fall auch noch diesen ja, geschichtsträchtigen Vibe dabei, den man eben nicht in Excel-Tabellen ausdrücken kann, sondern der eben zwischen den Zeilen so stattfindet.
Das ist richtig und die Preisfrage, ich habe da ja trotzdem mich weiter aus dem Fenster gelehnt, als man das häufig mit so einem Hobby-Podcast so macht, weil egal, was wir hier so alles machen, ich meine, klar, ne? Zwischen Blende und Zeit, das wissen inzwischen alle, ist ein Podcast der Foto-Community. So, das ist dann irgendwie natürlich auch Job, auch wenn es mit Lars sich nicht als Job anfühlt, aber das ist dann schon so. Das heißt, da könnte man dann über das Mikrofon auch sprechen. Aber wenn ich es mit Liebe für irgendwas gekauft habe, dann eher für Fotografie tut gut, für Leben tut gut, für solche Dinge. Und das Procaster kostet, glaube ich, 120 Euro, 140.
Ja, irgendwie so eine
Mitte. Roundabout. Das Ding hier kostet über 400. Das ist schon wert.
Auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt kein Geld damit verdienst, ist es jetzt nicht so viel anders, als wenn ich jetzt hier nicht die Fernfahrer-Rolex am Arm hätte, sondern, weiß ich auch nicht, mir eine Hamilton kaufen würde. Da kostet dann schon, da bin ich schon beim Tausender, wenn wir eine schöne haben wollen und so. Und dennoch habe ich es halt gemacht. Und sich dem aber zu öffnen, ist total wertvoll. Das ist ein bisschen wie Tim Rauer ja eigentlich nur leckeres Essen kochen. Den haben wir schon mal gehabt letzte Woche, ne? Vorletzten Monat oder so.
Ja.
Der soll,
im Freundeskreis-Podcast.
Ach so, okay. Der soll eigentlich ja nur gutes Essen kochen, aber der wird zum der Rabauke mit seiner dreckigen Lache, mit seinem lauten Humor, wird ja zu einem ganz weichen, virtuosen Poeten, wenn er über Aromen sprechen soll. Wenn der anfängt, über Aromen zu sprechen, mir ist das für alles völlig egal, ich will das auch gar nicht essen, ich will mich da zurücklehnen, dem zuhören. Dann könnte mir einen Podcast machen, wo ich zum Einschlafen immer ihn einfach nur reden höre. So, finde ich faszinierend. Oder ich hatte gerade noch eine zweite Person im Blick. Bob Sala ist gerade ein Thema, habe ich gerade mit kommuniziert. Ist auch so jemand, wenn er in seinem Podcast, hört mal rein, im Radio das Meer, wenn er in diesem Podcast anfängt, über die Literatur zu sprechen, geht er sehr schnell auf eine Ebene, die der klassische, ich lese mal ein Buchtyp, wie ich dann auch einer bin, ich komme da gar nicht mehr mit. Ich kenne seine Bücher nicht, ich kenne die Literatur nicht, von der er spricht. Ich lasse mich gerne anstecken. Ich habe immer schon mal was nachgekauft und nachgelesen und so. Ich bin aber nicht im Leben da, also ich bin da nicht im Thema. Der ist ein klassischer Fall von, du bist viel schlauer als ich und ich mag das aber. Aber der hat so eine Leidenschaft, wenn er von diesen Dingen spricht. Das ist fast schon Melodie in der Sprache. Und sich solchen Dingen mal ein bisschen hinzugeben, und ich finde, an Tim Raue zum Beispiel merkt man, dass ein rauer Typ von der Straße mit einem lauten, dreckigen Humor plötzlich ganz weich wird und dann auch eine ganz andere Stimme bekommt. Wer dem mal zugehört hat, der merkt das. Das ist eine laute Lache. Und dann irgendwann geht es um Aromen und dann Schärfe, Säure, was auch immer es da so ist. Es gibt Süße. Dann fängt er an, so sehr weich und harmonisch zu werden. Und das können wir mit der Kamera genau so erleben. Und ich möchte immer einladen, das muss nicht jeder mitmachen. Es gibt genug Leute, die denken, was labert der jetzt da? Ne? Aber ich möchte euch alle mal einladen, das mal zu versuchen. Weil wenn es Kamerasysteme gibt oder Objektive gibt, du sprachst gerade von der iSeries, mein Mitakon aus China, Mitakon, wie heißt das, 50mm, 095er Blende, so.
Genau.
Dieses Riesending an der, an der EOS R, macht was mit mir.
Voll, oder hier das Vogtländer, das da hinten liegt. Ne? Das
genau, ist auch so ein, ja, du hast ein Vogtländer, so ein Ding. Was ist der, 50-1-0?
40-1-4, 1-2, 40-1-2.
Ja, so. Das macht was mit einem, wenn man das in der Hand
total
hat. Und sich darauf mal einzulassen und nicht sich so ein bisschen zu sperren, weil es nicht cool ist oder so. Ne? Das ist so ein Geschenk. Und dann hat man vielleicht auch eine Chance, Geräte zu finden, die, ich will sogar sagen, in die Fotografie reinstrahlen.
Absolut. So. Ich finde, ja, du hast auch immer noch, das würde ich ja nochmal aufgreifen, weil du hast zweimal Sachen erwähnt, die für mich auch ein wichtiger Aspekt von diesem Materialismus und Konnotation, Vorwurfshaltung und so weiter gehen. Und zwar dieses Thema, das hast du jetzt ein paar Mal gesagt, ich verdiene ja kein Geld damit, das ist ja nur ein Hobby und so. Das ist auch eine Haltung, die ich super oft mitbekomme. Ich habe letztens bei Facebook, wo ich eigentlich nie unterwegs bin und wenn, dann ärgere ich mich meistens nach kürzester Zeit, aber irgendwann spült einem ja immer doch mal jemanden einen spannenden Beitrag vor die Nase. Und da ging es in einer Fotogruppe auch zu Sony darum, da war jemand, der hat gesagt, ich bin Anfänger, ich habe mich jetzt hier eingedeckt, bin froh, hier Mitglied sein zu dürfen und mich unterhalten zu können. Ich habe mir gerade eine Sony Alpha 7 R5 und eine Sony Alpha 1 gekauft und ich habe DJM-Linse und DJM-Linse da dran. Also da lagen dann ganz schnell irgendwie 20.000 Euro auf dem Tisch. Und was ist da für ein Kommentarsturm auf ihn eingedroschen zum Thema, du bist Anfänger, du hast ja gar keine Ahnung, kaufst für 20.000 Euro Kamera-Equipment. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Man hat total oft diese Haltung von, hey, das ist doch nur dein Hobby, lern doch erstmal was, bevor du so viel Geld ausgibst für dein Equipment. Ich kenne das aus der Musikerszene genauso, dass gesagt wird, oh, muss das jetzt ein E-Bass oder ein Saxophon, muss das ein Saxophon für 8.000 Euro sein? Lern doch erstmal spielen, dein Sound wird doch nicht besser, nur weil du jetzt gerade 8.000 Euro ausgegeben hast.
Vielleicht doch.
Und genau, in erster Linie stimmt das natürlich, wenn du das Ding nicht bedienen kannst, klingt es deswegen nicht gut, aber wenn du deswegen doch mehr Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen und mehr Motivation hast,
wenn in die Leidenschaft kommst.
Genau, ja, dann wirst du deswegen ja besser, also ist das Geld doch gut investiert, wenn du es denn ausgeben kannst. Ne? Also ja, diese Kritik oder diese Differenzierung zwischen, okay, du machst es beruflich, deswegen darfst du das Geld ausgeben und du machst es als Hobby, deswegen darfst du es nicht, finde ich sehr schwierig, weil es eigentlich genau das nicht sein sollte. Vielleicht solltest du sogar gerade im Hobby sagen, okay, hier tue ich was für meine Leidenschaft. Im Idealfall ist es im Beruf auch so. Aber hier, wenn ich das Geld habe, gib's doch dahin aus, wo das Herz schlägt sozusagen.
Absolut.
Ne? Und,
absolut. Ja, vielleicht auch ganz kurz so zwei Punkte, das war der erste. Behalte den zweiten gerade ganz kurz im Blick.
Achso, nee, das war der eine Punkt.
Achso.
Das war eigentlich nur einer.
Ja, okay. Genau. Das habe ich gerade nicht sagen wollen. Oh, das ging sogar voll in die falsche Richtung, weil ich diesen Satz ja selber ganz schlimm finde. Also wenn man sich in der Fotografie immer wieder, oh, ich bin nur Hobbyfotograf. Ich möchte auch nur Hobbyfotograf sein. Ich bin jetzt inzwischen meistens auch wieder. Aus voller Überzeugung, weil ich glaube, dass du, und das ist auch ein bisschen Erfahrung, im Hobby bist du sehr frei. Hobby ist in allen Ländern und in allen Sprachen, sagen wir es anders, hochpositiv. Es ist eine freie Tätigkeit für etwas, was du sehr gerne tust. Bei uns in der Region ist es immer ein, ich bin nur. Totale Scheiße. Ich wollte gerade damit nur sagen, dieses Ding zu kaufen war Leidenschaft, weil ich bekomme keine große Kohle aus allen Richtungen, mir teure Sachen hierfür zu kaufen im Sinne eines klassischen Investments. Sondern das hier ist, und dabei habe ich auch ein paar Jahre gebraucht bei den Fotologen, am Anfang sind wir ja gewachsen mit einer ganz anderen Grundidee. Ich liebe es, dass es Hobby ist. Und ich liebe es so sehr, wenn mir Menschen begegnen, die die Fotografie als Hobby betrachten. Und es kann natürlich, keine Ahnung, wenn ein Fotograf der oder eine Fotografin, die aus Hobby plötzlich 100.000 Follower hat, die macht eine Story für ein Stativ, was sie besitzt und hat damit vielleicht 5.000 Euro verdient. Go for it und genieß dein Leben. Es ist ja, ich will nicht immer nur in Geld und kein Geld reden. In dem Fall wollte ich es gerade mal sagen, aber wir sollten aufhören mit, ich bin ja nur, ich kann ja nur, du kannst ja noch viel schlimmer. Ja, ganz ja, viel, stimmt, viel ja. Schlimmer. Ne? Ja, aber es ist ein guter Hinweis. Ne? Das ist ja aber auch wieder ein Bewerten. Ne? Deswegen bin total, ich auch so gut genau. Wie nicht bei Facebook unterwegs. Ich, irgendwie lädt Instagram ja alles bei Facebook mit hoch und ich habe noch ein paar Leute, die kein Instagram haben, die aber irgendwie da sind, die meistens nicht aus der Fotoszene, wo ich so ab und zu mal gerne gucke und so und natürlich guckt man mal hier und da, aber am Ende finde ich das halt immer wieder unfassbar krass, wie obernegativ die Welt da ist. Total. Ich meine, gut, andererseits ist so unser Freundeskreis entstanden. Wir absolut, sind auch sehr, ja, sehr verwöhnt,
das, natürlich, man sagen, ja. Ne, so. Man muss auch dazu zur Ehrenrettung sagen, es war jetzt nicht so, dass alle das gesagt haben, sondern das ist wie immer, erstmal kommen die Leute mit den starken Emotionen und dreschen ein bisschen drauf los. Und dann war ich aber auch positiv überrascht, wie viele Leute aber auch direkt genau mit diesem Statement reingesprungen sind. So, lasst ihn doch, wenn er doch Freude dran hat, bitte diese Kamera kaufen. So, es ist doch gar nicht Problem. Also es ist doch okay, wenn er das Geld doch hat und jetzt nicht deswegen irgendwie in die Privatinsolvenz gerannt ist und er hat Freude dran, lass sie doch. Also das wurde Gott sei Dank auch genau. Oft genug erwähnt. Und ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass du das eben irgendwie in das Horn gestoßen hast, aber ich fand den Aspekt nochmal erwähnenswert, separat. Absolut. Man weil könnte, das eben doch oft vorkommt, dass diese Bewertung stattfindet.
Absolut, man hätte es nur so verstehen können, ich wollte es gerade ziehen, weil ich genau da immer so ein bisschen predigenderweise mal sagen möchte, hört auf zu sagen, ich bin doch nur. Absolut, auch, ja. Ich bin doch nur ein Berufsfotograf. Ne? Also wir müssen ja bedenken, wenn wir die verschiedenen fotografischen Herkünfte so angucken, da haben wir so die Autodidakten, ob die in der Foto-Community 2001 alle Kommentare der Welt gesammelt haben, ob die Bücher gelesen haben oder YouTube-Videos geschaut haben, ist völlig egal. Irgendwie haben wir es fotografieren gelernt. Ich irgendwie von meinem Papa, Blendezeit, guck doch mal hier, warum hast du die Blende benutzt, was machst du da und so. Wir haben alle irgendwie es fotografieren gelernt. Und es gibt in den etwas professionelleren Bereichen, es ist auch wieder so eine Wertung, es ist nicht als Wertung gemeint, die Berufsausbildung und die verschiedenen Studiengänge. Auf der Designebene, Fotodesign, Design mit ein bisschen Fotografie dabei und auf der künstlerischen Ebene, weiß ich nicht, Folkwang zum Beispiel, wo du Fotografie nochmal auf einer ganz anderen Ebene studierst. Das Spannende ist, dass wir alle, und das finde ich ein bisschen schade, gar nicht so nah beieinander stehen. Die Berufsfotografen, die es gelernt haben, sagen ganz oft, ich bin doch nur. Ich bin doch nur so einer, der bei Picture People oder wie auch immer diese ganzen, in den Malls, diese ganzen Studios heißen, da so seine Fotos macht. Ganz oft landen die in diesen Fotostudios, das stimmt. Aber ich bin deswegen nicht nur. Ja, wenn ich trotzdem der Leidenschaft halten kann, obwohl ich jeden Tag vor dem gleichen Set die gleichen Menschen fotografiere, ist einfach voll geil. Ich kann verstehen, wenn auch nicht. Aber es ist natürlich voll geil, weil wir alle irgendwie das dann doch was Ähnliches machen, weißt du? Und ich finde es sehr, sehr schade, dass die Autodidakten häufig gar keinen Plan haben, wo die Künstler, also die Leute, die wirklich aus dem Artbereich kommen, unterwegs sind. Ganz häufig verbinden sich diese Welten gar nicht.
Das ja, so, stimmt, das sind so, separate Bubbles.
Das sind so. Irgendwie separate Bubbles, die sich untereinander kaum kennen. Und da übrigens tut Leica wieder einen Dienst, muss man auch mal sagen. Ne? In der Peter Lindbergh Ausstellung, zu Beginn der Peter Lindbergh Ausstellung, gab es eine ganz interessante Diskussion, zu der ich eingeladen war, oder wir alle, weil ganz viele waren da, mit Jim Rakete. Der von der Zusammenarbeit mit Peter Lindbergh erzählt hatte, Peter Lindbergh war gerade verstorben und diese Ausstellung war trotzdem geplant. Es gab, die Familie von Lindbergh war da, der kam ja ursprünglich hier aus der Gegend, in Duisburg, glaube ich, ne?
Ich glaube ja, ja.
Und da war total schön zu sehen, dass diese Bubble da waren, aber auch Andreas Jorns und Co., die ja eher Typ YouTube, Typ Podcast, Typ, wir haben uns das beigebracht und sind irgendwie zur Fotografie gekommen, aber trotzdem irgendwie bekannt. Also das sind ja trotzdem Namen, die man im Fotodeutschland so kennt, die aber untereinander in der Regel nicht so viel zu tun haben. Und diese Leicas führen in diesem Punkt, das ist zumindest mein Eindruck, manchmal Welten zusammen. Das muss ich schon auch sagen.
Ja, also das mag sein, ja.
Ganz positiv, ja. Ich wollte noch einen Punkt bringen zum Thema Luxus und warum Menschen sich vielleicht für solchen Luxus, so als Brückenbauer vielleicht auch, Und dann lass uns noch mal kurz die Hörerfrage so ein bisschen fokussierter angehen. Ich habe einen Satz gefunden, deswegen habe ich gerade noch mal aufs Laptop geguckt. Ästhetische und emotionale Wirkung, also Ästhetik im klassischen Sinne, aber auch in der aufgedröselten Form, egal welcher Form von Ästhetik. Ästhetik hat viel damit zu tun, was wir an Luxus mögen oder auch nicht mögen. Daraus resultiert mit ganz vielen anderen Faktoren, die wir gerade schon besprochen haben, häufig eine emotionale Wirkung von einem Gegenstand auf ein fühlendes Wesen. Verrückte Sache, aber das ist ein großer Teil von Design zum Beispiel ja auch.
Total. Also,
deswegen können in solchen Bereichen auch Psychologen gut ihren Job finden, weil man muss ja verstehen, was ist Design und wie funktioniert es und wie strahlt es emotional auf den Menschen und so. Und den Satz, pass auf, Luxusgegenstände sind häufig Kunstwerke. Das ist so und das darf man nicht vergessen. So eine, ich gehe leider mal kurz wieder zu den Uhren. So eine wirklich coole Schweizer Uhr, eine Automatikuhr. Die hat, ich habe ein Kaliber, die hat, was ist das vereinfacht formulieren? Die hat ein Automatikwerk. Das ist ja nicht wie ein Automatikwerk im Auto, sondern da sind ja auf diese kleine Größe, die ich jetzt hier am Armgelenk habe, so viele Schräubchen und Drehs, können Sie sich gar nicht vorstellen, was da drin los ist. Und die ganze Zeit, wenn wir sie am Arm haben, teilweise laufen die Dinger 50 Jahre. Ja? Die ganze Zeit bewegen sich diese Rädchen und diese Spinnen und diese ganzen kleinen Dinger da drin und zeigen uns extrem exakt die Uhrzeit. Da ist so viel kleinen Feinmechanik drin, aber auch Kunst, nämlich diese Uhrwerke so zu designen, also ist ja am Ende auch ein Design, und so zu verlegen und mechanisch so umzulegen, dass sie erstmal unter diese runde Ziffernblatt passen. Und dann ist ja in der Regel nicht so, dass da einfach immer die gleiche Platte drauf ist, sondern von den IDCs, also das sind diese Leuchtdinger da, ne? Zu den Zeigern, Sekundenzeigern. Es gibt ein Qualitätsmerkmal, wo man sagt, wenn es einen Sekundenzeiger gibt, muss der rollen. Der soll nicht ticken, der soll rollen und so. Da gibt es ganz viele Dinge, die sehr viel mit Schönheit, mit Ästhetik, mit Eleganz zu tun haben, mit Kunst zu tun haben. Wie ist das Ziffernblatt beschaffen? Woraus ist das Ziffernblatt, um mal weg von den absoluten Luxusuhren zu gehen? Vielleicht hin mal zu Lilienthal. 200-300-Euro-Uhren, designed in Berlin, irgendwo anders hergestellt, designed in Berlin. Da gibt es eine Uhr, die hat halt irgendwie Asteroidenstein als Ziffernblatt und so. Es gibt einen Uhrenhersteller, ich komme gerade nicht auf den Namen, der baut Teile von Raketen, die zurück zur Erde gekommen sind nach Weltraummissionen. Kauft er so ein Stück abgestürzte Rakete und dann baut er da Ziffernblätter daraus. Das ist voll geil, ja, genau. Das ist
mega.
Genau, und somit findet sich da ganz viel auch Kunst in so einem Gerät. Und auch das Design jetzt von so einer Leica, hätte die Leica Dedux, um nochmal auf die zu kommen, weil ich so sehnsüchtig darauf warte, hätte sie dieses Gehäuse so gebraucht mit diesen kleinen Rauten oder mit dieser kleinen Einprägung vorne, die Kuh ja auch hat, oder hätte es einfach das alte Design getan? Ja, natürlich hätte es das auch getan, aber künstlerisch oder vielleicht auch so vom Übertragungseffekt auf die Kuh, die eine hoch erfolgreiche und auch ästhetisch sehr gefeierte Kamera ist, das ist halt total schlau.
Voll, ist ja ein Statement vor allem, ne?
Ja, ja.
Also das ist ja, das erzählt einem ja was. Es ist ja nicht nur, ich habe eine schöne Oberfläche, die sich gut anfühlt, sondern es ist ja allein die Tatsache, dass das Design so nah an der Kuh ist, ist ja fast ein Satz mit einem Satzanfang und einem Punkt am Ende. So, das sagt genau. Ja was aus.
Also zu der Poesie, die ich gerade beschrieben habe, die Michael jetzt gerade auch ein bisschen wieder zur Hilfe genommen hat, sind wir auch bei Design und Kunst. Und über solche Transportmittel schaffen wir es, dass gerade bei YouTube und Co. hoch positiv von dieser Leica Dedux gesprochen wird. Diese Kompaktkamera, da kommt vorne so ein Ding rausgefahren, wenn ich die anmache. Zugegebenermaßen ist bei YouTube, fast jeder hat sie drin, weil sie einfach echt schön ist, wenn sie aus ist. Das ist, ob das so schön ist, das ist so ein Satz, der ist ein bisschen Killer, ne? So. Die ist echt schön, wenn sie aus ist. Ja,
das stimmt, ja.
Wenn man die anmacht, ich habe tatsächlich sogar, wir wollen ja ehrlich sprechen, da ist ja vorne so eine automatische Blende mit dran. Das Objektiv kommt da rausgefahren, wie bei jeder Kompaktkamera, die wir so kennen. Und dann fährt die Blende beiseite.
Ist Zubehörartikel, ne?
Ist ein Zubehörartikel, ja. Genau. Ich glaube 75 Euro bei LTC, wie die heißen da, diese Chinesen gibt es ja auch für 14 Euro bei Amazon, wenn das jemand haben möchte. Ich habe das Original jetzt dazu bestellt. Auch wieder so ein Ästhetik-Ding, ne? Da steht halt dann, wenn ich draufgeschaut habe, oben nochmal schön Leica drauf. Was ein Bullshit da für 75 Euro, außerdem fühlt sich aber gut an.
So. Das ist witzig, weil das Ding würde mich persönlich, nur kurz eingeschoben, tatsächlich eher abstoßen. Also das würde ich niemals montieren zum Beispiel.
So, normalerweise wollte ich sowas nie haben. Aber wenn du dann siehst, da kommt dieses Ding raus alleine oder das Teil ist da drauf, dann hast du einen Spacing-Effekt, der erstmal ganz anders aussieht als erwartet und der irgendwie mich wieder anmacht. So, ich weiß noch gar nicht, ob ich da einen Filter verbaut lassen kann. Keine Ahnung, kann sein, dass dann kein Filter mehr funktioniert.
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht, ob das noch passt. Deswegen ist ja glücklicherweise aber auch einer dabei. Der ist auch sehr schön, da ist ein Schriftzug vorne drauf, sehr schlau gemacht und so. Aber dieses Ding, am Ende ist es eine Kombokamera, wo so ein, ich will es gar nicht sagen, so ein Fallus da vorne rauskommt. Und das ist ja eigentlich was, wo wir als Fotografen immer gesagt haben, bis vor nicht so langer Zeit, ähnlich wie es bis vor langer Zeit mit einem Smartphone war, kauft ihr mal eine echte Kamera. So. Ist das eigentlich schlimm, dass man hier die Wälder hört? Hört man die wohl? Ich weiß gar nicht. Vielleicht habt ihr ein bisschen Waldatmo.
Das wäre schön.
Das wäre schön. Ja. Aber mal gucken. Hau Fenster auf. Egal. Das mag ich. Dass die es geschafft haben, über Poesie, über Design, über Kunst, über Haptik und über die Dinge, die wir alle besprochen haben, eine Kompaktkamera in die Begeisterung zu ziehen. Ich persönlich bin nicht der, der das darüber herabgewertet hätte, aber viele Menschen hätten bis vor wenigen Jahren gesagt, alles schön und gut, aber es ist eine Kompaktkamera.
Ja, hätte ich sogar selber so vom Gefühl her vorher auch noch getan. Und dann haben wir es aber live in die Hand genommen und dann habe ich irgendwie gedacht, nö. Das macht irgendwie nichts. Es ist auch relativ viel Glas, was da vorne rausgefahren kommt. Also es ist so, wenn man an die klassischen Kompaktkameras denkt, ist das ja ein relativ, ja, also es klingt jetzt irgendwie, ich finde das eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde zum Beispiel auch Sony RX100 irgendwie cooler und das ist ja wirklich noch kleiner, das Objektiv. Aber irgendwie ist das bei der Leica cool gelöst, weil es trotzdem noch nach einem richtigen Objektiv so überspitzt gesagt aussieht. Ne? Das ist eine relativ große Frontscheibe vor allem. Das ist kein Auto, sondern, wie heißt das Ding denn? Ein Frontelement, das da vorne drauf sitzt und so.
Frontscheibe ist ein schönes Synonym, ne?
Ja, irgendwie schon. Ja, ne, finde ich auch. Das geht irgendwie super und haben sie gut hinbekommen, dass das, obwohl es eine motorisch ausfahrende Einheit im Objektiv ist, wirkt es irgendwie nicht nach diesem klassischen Drückenknopf und irgendwas fährt raus.
Ja, und zum Abschluss, die Leica Dilux 8 ist Materialismus, der nicht so laut in der Luxusvariante aufbaut. Ich meine, klar ist eine Fujifilm X100-Serie auch irgendwie Luxus.
Voll.
Ja, für viele Leute. Aber Leica steht ja eigentlich für, was kostet die Q, kostet 5,5, glaube ich. Oder 6,5 inzwischen.
Ja, ne?
Ich glaube 6,5 inzwischen.
Um die 6 aufwärts, ja.
Die M kostet über 7 und hat noch nicht mal mehr ein Objektiv dran. Ein Objektiv, ein tolles, was ich so haben wollen würde, kostet mal 5,5. Die Leica Dilux 8 kostet 1.590, ne? Und X106 kostet 1.800 irgendwas. Sie haben geschafft, Materialismus, wieder Materialismus zu, den Wunsch, etwas Materiellem zu fördern und mal nicht den Leica-Preis draufzuschreiben.
Ja, das stimmt.
Sie ist keine
normalen Preissegment für Kameras.
Sie ist keine Manufakturkamera mehr. Ja. Auch sie ist jetzt designed in Wetzlar. Wenn sie in Wetzlar bauen würden, könnte ich 2 Jahre warten. Wir haben uns die Fertigungsstrecken da angeguckt. Das wäre absolut unmöglich. Ich bin da sehr dankbar für.
Total.
Weil dadurch sind sie in der Lage jetzt, viel mehr Menschen zu bedienen. Aber lass uns noch mal kurz, kannst du uns die Hörerfrage noch mal geben?
Ich wollte auch auf die gerade zurückkommen, genau. Die Hörerfrage war Wortlaut. Hat die Wahl des Kamerasystems eventuell eine tiefere Bedeutung? Warum fotografierst du denn mit der EOS R? Also hat die, aus welcher Entscheidungs- oder welcher Bedeutung heraus hast du die gekauft? Weißt du es noch? Hast du noch irgendwie...
Das ist aber keine schöne Antwort.
Meine gleich auch nicht.
Ich habe lange Jahre, als die digitalen Kameras so kamen, mit Canon-Kameras fotografiert und gute Zeiten damit gehabt. EOS 10D, EOS 30D, EOS 40D, 7D, 6D, 7D Mark II, 6D Mark II, 5D Mark IV, EOS R. Alter Schwede, da hätte ich mir 5 Leicas kaufen können, oder?
Ja, das hast du auf jeden Fall schon bei am Start.
So, also ich habe mir solche Dinge häufig gekauft, wenn ich irgendwas verkauft habe und so. Manchmal habe ich auch ein teureres Auto verkauft und ein günstigeres gekauft übrigens. Also ich bin da ganz, fotografiert echt schon auch einen echten Wert für mich. Ne? So. Und dennoch war es halt ein bisschen das, was ich kannte. Und richtig krass begeistert haben mich meistens die Sachen, die absolut unmöglich waren zu kaufen. Und bei der Canon wusste ich, was ich habe. Ich habe es geliebt, weil wir vertraut waren. Vielleicht so ein bisschen geschwisterlich, aber brennende Leidenschaft? Nee. Als die Canon dann eine Affäre mit der Minolta eingegangen ist, und das ist nicht lange her, die habe ich vielleicht jetzt 3 Jahre oder 2 oder so, weiß ich gar nicht. Da habe ich mal so einen Funken gespürt, so einen, der mehr war als Freundschaft. Die Mamiya RB67, die ich damals hatte, hat mich sehr angezündet, aber in der Lebensphase hatte ich zu wenig Zeit, mit ihr was zu machen. Das hätte mich wirklich bewegt, damit mehr People zu machen, so. Jetzt die Mamiya macht mich sehr an, muss man sagen, aber auch das ist auch so ein Funke mehr. Die Leica M hat mich schon angezündet, als ich sie geliehen hatte, sie war aber nie meine. Jetzt mit der Delux, deswegen habe ich die auch sofort bestellt. Also wir sind da reingegangen mit dem Gedanken, ja, weil sie auch nicht, nee. Und dann habe ich das Ding ja da quasi, ne, ja, hier, okay, schreiben Sie meinen Namen auf, ja, und so. Ja. Weil sie mich so angeschrien hat. Und vielleicht ist das ein Sprung in die Leica-Welt, keine Ahnung. Also ich meine, ich werde den Skoda jetzt nicht wieder verkaufen, aber wer weiß, was da noch kommt, keine Ahnung. Im Moment geht da nicht mehr, aber das, was ich bisher benutzt habe, war mir ein sehr, sehr guter Freund oder eine sehr, sehr gute Freundin, die mich aber nie darüber hinaus angemacht oder tiefen inspiriert hätte. Die Inspiration musste ich mir woanders holen und nicht über die Kameras. Es gibt aber immer schon Kameras, die mich inspirieren, die waren nur immer nie in meiner Nähe. Also ich habe ein sehr, das ist sehr wertvoll, ne? Ein sehr vertrautes Gefühl ist sehr, sehr wertvoll, aber so. Und die Fuji war kreativer, aber hatte mit mir nicht so viel zu tun. Ich konnte die nicht greifen. Ich konnte die, also ich konnte die anfassen, aber ich konnte die nicht emotional greifen. Die hat mich nicht angemacht. Alle haben sie, also alle fanden sie geil, aber ich fand auch noch nie, ich war noch nie der, der das Mädchen haben musste, was alle haben mussten. Also das ist für mich irgendwie, wenn man in irgendeiner Form von Leidenschaft spricht, bin ich nicht unbedingt empfänglich für das, was alle wollen, außer bei diesem Mikrofon hier. Keine Ahnung. Also warum fotografiere ich mit Canon? Weil ich weiß, dass ich damit umgehen kann, weil ich weiß, dass ich sie blind bedienen kann, weil ich weiß, dass wir irgendwie auch eine Freundschaft und Verlässlichkeit zueinander haben. Und weil ich weiß, dass ich mich nicht zu Tode optimieren möchte im Leben, sondern das Genießen ausbauen möchte, was ich habe. Lasse mich aber natürlich überzeugen, wahrscheinlich werde ich immer eine Canon haben, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt ist sie Webcam und sie scannt meine Fotos. Für die Naturfotografie kann ich mir gar nichts anderes vorstellen. Für einen langen Absolut. Zoom kann ich mir, also für so, was erreiche ich denn im Maximum? 600 mal 1,4, 840, ne?
Genau.
Für 840 mm Kormoran suchen, kann ich mir gar nichts anderes vorstellen. Ach, da siehst du, der, in dem Bereich brennt sie sogar ein bisschen. Da werde ich sogar, ja, da wird mir ein bisschen Bewegung, kommt mir da rein. Genau, in dem Bereich, da gehört sie hin. Da fühlt sie sich für mich auch so spürbar an. Und ansonsten, vorher hatte ich viel über die Analogen und so, aber der Grund ist, diese freundschaftliche Verbindung und vielleicht in der Naturfotografie ein kleines Feuer und die Tatsache, dass es auch nichts gibt, was mich mehr angezündet hat bisher. Mal gucken, als ich die Leica in die Hand genommen habe und die Leica Delux, ja, das ist ja der Porsche 924 und die M ist der 911. Wahrscheinlich wird man irgendwie belächelt von den M-Usern, kann ich mir gut vorstellen, dass sie die Baby-Leica wird oder so. Ist mir egal. Ist mir Mercedes 190 der 90er Jahre so. So, was mit dir?
Krass. Ja, eigentlich lustigerweise, ich hatte irgendwie mit was anderem gerechnet, aber genauso. Wie bin ich bei Sony hängen geblieben? Eigentlich, weil das meine erste Digitalkamera war. Ehrlich gesagt, also ich habe mit, boah, wie alt war ich denn da? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, 12, 13 so in dem Dreh, Foto AG.
Ich war nicht dabei.
Schätze ich mal, nee, das stimmt. mir eine Digitalkamera zugelegt und das war einfach so ein Fotozeitschrift-Aufklappding, die sieht irgendwie jetzt cool aus, DSCP7, ziemlich spaciges, ja. Design, kennst du ja, wahrscheinlich, ja, ja. Ne, wo das Objektiv quasi in der gleichen, in einem konzentrischen Kreis eingefasst ist auf der einen Seite, also die Gehäusekante außen ist genauso rund wie das Objektiv, das da drin rausfährt, wie wir eben ja schon festgestellt haben, nach alter Kompaktkameramanier. Die hat mir einen riesen Spaß gemacht, die war immer mit dabei, die hat mir beim Mountainbikes fliegen über meinen Kopf, habe ich ja glaube ich in der Folge 1, 2, 3 irgendwo erzählt. Mhm. Gute Dienste geleistet. Dann hat meine Mutter sie irgendwann runtergeschmissen. Viele Grüße. Und wir haben geguckt, okay, was gibt's denn irgendwie im bezahlbaren Rahmen, was taugt, was das Ganze auffängt, dass gerade meine einzige Kamera den Geist aufgegeben hat. Das Objektiv fuhr danach nicht mehr raus, hat dem Design gut getan, aber der Bildwirkung nicht. dann bin ich zur Canon A610 gekommen, auch so eine Kompaktkamera mit so einem Flip-Tilt-Screen. Ja. Die hat auch super für mich funktioniert, aber mich tatsächlich auch überhaupt nicht. Also hat mich die Sony damals schon emotional viel mehr angemacht, weil die irgendwie so ein bisschen so ein spaciges Ding war. Keine Ahnung, die Canon hat super funktioniert, top abgeliefert für das, was sie war und vor allem für 200 €, glaube ich, bei Saturn rumgelegen. Mhm. Aber ja, war jetzt keine Kamera, die mich irgendwie inspiriert hätte. Und dann habe ich ja irgendwann mit, lass mich nicht lügen, 29, glaube ich, die Idee gehabt, jetzt brauche ich mal wieder eine Kamera und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Einerseits hatte der Sänger aus unserer Band so eine Olympus-Pen. Mhm. Das heißt, irgendwie darüber war ich so ein bisschen getriggert, was diese ganzen spiegellosen Kameras anbelangte. Die habe ich erst da so richtig gesehen. Bis dahin dachte ich, es gibt eigentlich nur Spiegelreflex mit Wechselobjektiv. Mhm. Da dachte ich, ach cool, es gibt auch sowas. Okay, da ist kein Spiegel mehr drin. Finde ich eigentlich ganz praktisch, weil wird kompakter und so weiter. Und dann bin ich darüber, dass irgendwie alle bei YouTube immer mit den Sonys in der Kamera rumgewedelt haben, bei Sony gelandet. Ich fand bei den großen Alphas diesen orange-roten Ring ums Bajonett irgendwie sexy und das war so
die bisschen, toll.
Das war so der Grund, warum ich irgendwie bei Sony reingeguckt habe. Dann habe ich mir eine Alpha 6300 gekauft, die keinen roten Ring hat, aber egal. Und bin irgendwie darüber immer bei Sony hängen geblieben. Auch meine Mutter, die hat eine RX 100 Mark III, das heißt, irgendwie zog sich das Thema Sony schon so nach und nach durch. Deswegen hatte ich auch nie diesen Schmerz, dass sich das von der Bedienung her irgendwie komisch anfühlen könnte. Und wahrscheinlich bin ich viel zu sehr Computerkumpel, als dass mich das auch hätte stören können. Das ist ja mal so ein bisschen das Beispiel, dass die Informatikstudenten alle Sonys benutzen. Ich bin zwar kein Informatikstudent gewesen, aber die haben mich nie gestört von der Bedienung her. Ich bin damit immer super klargekommen und ja, deswegen bin ich dabei geblieben. Habe ich eine Leidenschaft mit denen? Ja, irgendwie schon. Also es gibt so Punkte, an denen sie entflammt. Das ist jetzt auch nicht universell. Also zum Beispiel, wenn ich das ich suche jetzt keine Negativ-, sondern Positivbeispiele. Zum Beispiel, wenn ich die Alpha 7C, dieses kleine, niedliche Vollformat-Klötzchen dabei habe und diese ganz kleine Sony 50mm 2.5 da drauf habe, das Ding passt in jede Regenjacke, die ich habe, einfach in die Jackentasche mit rein. Die ist überall dabei, die ist super kompakt. Sie hat so ein bisschen dadurch, dass die Gegenlichtblende so ein bisschen so ein Leica-Look hat mit so einer, wie beschreibe ich das, wenn die Außenkanten eben nicht rund bleiben und nicht diese Tulpenform haben, sondern es ist eigentlich eine runde Blende, die aber oben und unten eingedötscht ist. Rechts und links auch so ein bisschen. Irgendwie so ein Blendenring dran, es ist super kompakt, es fühlt sich super hochwertig an. Da habe ich schon eine Leidenschaft mit. Wenn ich das Vogtländer drauf habe, ist eigentlich egal, welcher Body hinten dran ist. Da könnte auch eine Fuji, eine Canon, ist egal.
Genau, dranhängen. Wie mit dem Metacon.
Da ist das Objektiv die Leidenschaft. Wenn ich das 200, 600 dran habe zum Vögelfotografieren, wie du eben schon gesagt hast, voll, bin ich sofort. Das fühlt sich einfach geil an, dieses große, schwere Teil, mit dem man wirklich weit gucken
und
kann.
Holt mich auch in die, und holt mich auch in diese Welt.
Ne? Voll,
das ist so. Ja. Und diese kleinen Signale, also ich finde es schön, wie du gerade geantwortet hast, weil wir jetzt beide so ein bisschen gesagt haben, naja, geht so, ne? So,
wir nehmen jetzt das, was da ist.
Wie viel brennen wir für unsere Kamera? Warum haben wir uns dafür entschieden? Ist ja eine relativ vernunftorientierte Antwort mit Funken. Meistens ist es ja nicht die Geschichte, und das wollte ich jetzt damit auch zum Ausdruck bringen, weil es bei uns auch nicht so ist. Hör mal, damals am Strand von Santo Domingo ist da so gelegen und dann kam plötzlich, keine Ahnung, Robert De Niro um die Ecke und so. Meistens sind es ja eher so diese, ich weiß auch nicht so genau, Moment. Aber genau da, finde ich, ist es total wichtig, diese kleinen Funken zu achten und die auch zu hinterfragen. Kleines Beispiel, auf dieser Rundreise, wo ich nur das Smartphone benutzt habe, weil ich mit den Fujis einfach nicht hineinspüren konnte. Ich musste gerade mal nachgucken, wo das war, weil wir ich verwechsel die beiden Inseln immer. Wir waren in der östlichen Karibik, in Guadeloupe. Schon mal gehört?
Ja, klar.
So, gehört ja zu Frankreich. Eine unfassbare Welt, das ist wunderschön. Und dann saßen wir auf so einem Segelkatamaran irgendwie, mit so 10, relativ kleine Geschichte, und sind dann so außen an der Küste entlang geschippert. Und das war so ein Tag, irgendwie gibt ihn rum, du lehnst dich zurück, nette Menschen, du erzählst was, auch nicht so, also ich mag ja sehr Kultur wahrnehmen und wahrnehmen, wie es so geht. Ich wollte unbedingt wissen, wie so ein Kaffee, den wir hier trinken, angebaut wird, wie leben die Menschen auch ungeschönt, was ist auf so einer Plantage los und so. Das liebe ich ja alles im Urlaub total, ne? Aber an dem Tag haben wir da gelegen, haben die karibische Sonne irgendwie auf uns einstrahlen lassen und haben einen rumgetrunken und mit den Leuten gequatscht. Mit den Einheimischen, mit denen, die dabei waren, von der Reisegruppe und so. Und da war so ein Typ, so ein ganz stiller. Der hat gar nicht mit irgendwem geredet. Und der hatte eine Sony. Und der hatte diesen orangenen Ring.
Ach, witzig.
Das ist oberblödsinnig, sich über sowas groß. Also nein, ist es nicht. Ja, ich will gerade genau dafür Werbung machen. Eigentlich ist der normale oder sagen wir zumindest der meistverbreitetste Gedanke, war ein Blödsinn.
Genau, der macht das Bild nicht besser.
Was soll das alles und so, ne? Ich habe da gesessen, weißt du, um mich herum die Karibik. Da waren Palmen mit so Schaukeln dran und die einheimischen Menschen. Das war alles war voller wunderschöner Eindrücke. Und in der Karibik muss man auch sagen, kurz Reise-Podcast-Werbung, unbeschwerter als woanders. Wir waren jetzt kürzlich nochmal in Mittelamerika. Und wenn man Urlaub machen möchte, ohne andere Leute groß zu belasten, in der Karibik ist Tourismus eine unglaubliche Hilfe. Da ist er auch noch nicht so in der Masse, dass er alles erdrückt. So. Und gleichzeitig kannst du dich aber sehr frei bewegen. Unser europäisches Roaming funktioniert ohne unendliche Preise. Wir waren in Frankreich. Wir waren zwar 8000 Kilometer entfernt, aber wir waren in
Ach,
Frankreich.
Krass.
Ja, klar.
Okay,
fast
stimmt.
die,
Also nie
also
drüber nachgedacht.
die gesamte Mittel, also inzwischen durch den Brexit ist zum Beispiel Barbados inzwischen ja dann irgendwie quasi nicht mehr solche EU. Ich weiß gar nicht, wie es da im EU-Roaming ist, ob das mit ausgestiegen ist. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber die meiste Zeit warst du, also im Euro bezahlt. An
Krass,
ganz vielen
das
Orten,
war
ne?
mir, habe ich
Ja,
überhaupt noch
klar.
nicht drüber nachgedacht.
Sparkassenkarte.
Ist ja logisch, hä?
Ja,
Aber
Sparkassenkarte. So,
krass.
8000 Meter entfernt, hier Sparkassenkarte, Sparkasse-Rating.
Mega.
Voll geil. Will damit sagen, das ist eine sehr unbeschwerte Welt. Klar gibt es auch da Armut und das auch gar nicht so wenig und so, aber am Ende, im Vergleich zu vielen anderen Regionen in der Welt, ist es eine Fernreise, die eine ganz andere Welt darstellt, die man trotzdem sehr, wo man sehr viel Gelassenheit und sehr viel Zufriedenheit lernen kann, auch von den Menschen, die ihm das vorleben. Und dann liegst du da und hast einen Rum mit Zuckerrohr, den haben die vorher wahrscheinlich noch von Hand ausgepresst und die Einheimischen alle cool und so. Und das ist also so, ich beschreibe gerade bewusst so eine etwas sorgenlose Welt, die wir gerade überhaupt nicht haben. Das ist mir bewusst, aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist so ein Moment ja sehr, sehr wertvoll. Ganz viele Eindrücke und der Falk guckt nach dem Ring der Sony.
Das ist
Das ist ein
verrückt.
schöner Ring. Und dann guckst du ihm so zu,
Ja.
wie er fotografiert. Oh. Ich habe dann nachher festgestellt, dass nach wie vor das Menü der Sony mich übergriffig angreift, wenn ich versuche, das irgendwie zu verstehen, was ich mit Humor sage. Ne? Also, als ich mich tiefer beschäftigt habe, habe ich wieder gemerkt, das ist nicht meins, aber ich habe deswegen nochmal hingeguckt. Und genau das möchte ich echt warm empfehlen. Oder wenn man dir, ich fand, dass du gerade mit Flugzeugtechnik und so, die Beschreibung von dem I-Series-Objektiv hat mich angemacht. Und wenn ich eine Kamera hätte, wo das besonders gut drauf funktionieren würde, würde ich jetzt zumindest mal, Empfehlung meinerseits an euch, wenn euch das irgendwie angemacht hat, dieser Text, wie er ihn gebracht hat, würde ich zumindest mal in den Laden gehen, das Ding mal anfassen. Oder zum Fotokumpel, der es vielleicht hat, und mal fragen, ob man es mal irgendwie kurz benutzen darf oder so. Weil das diese Kleinigkeiten sind, die eventuell zu viel mehr Zufriedenheit auf dieser materialistischen Ebene führen können und über diese Kunst- und Poesiegeschichte auch bessere Bilder machen können. Weil wenn ich mir vorstelle, wir gehen jetzt in eine ganz tiefe Porträtfotografie zum Beispiel und ich fotografiere das mit einem Gerät, was mir die besten Ergebnisse liefert. Ist egal, wie das aussieht, ich muss ja irgendwie draufdrücken und gut. Oder ich nehme ein Gerät, was mich mega inspiriert, weil die Bauweise von deinem Objektiv so ist, weil die Geschichte von Leica mich so anmacht, weil die innenliegende Kunst und Poesie mich so anmacht, dann werde ich vermutlich geistig freier und inspirierter in so ein Shooting gehen, wahrscheinlich inspirierendere oder emotionalere Bilder machen.
Absolut,
Ich
ja.
werde wahrscheinlich auch anders kochen, wenn ich Tim Raue 3 Stunden zugehört habe und dann mich an den Herd stelle, als wenn ich ein Kochbuch gelesen habe, was standardmäßig mir sagt, schneide 2 Zwiebeln klein. So, ne? Und für diese kleine Poesie mache ich halt Werbung. Und es muss nicht das teuerste sein. Meine EOS 3 Materialismus pur 250 Euro oder was gekostet in 1A-Zustand. Es gibt ganz viele alte Kameras, die uns unglaublich inspirieren können. Und da mal auf die Suche zu gehen, das ist so wertvoll und so, jetzt haben wir eigentlich die Frage beantwortet, wie soll man seine Kamera suchen, aber eigentlich hintenrum ja die Frage trotzdem beantwortet, weil die Wahl des Kamerasystems hat entweder ganz viel Aussage über die Person, wenn sie bewusst getroffen worden ist und auch selbst getroffen worden ist, oder gar keine Aussage, wenn man das gekauft hat, weil es ein anderer gekauft hat und sich selber nicht so viele Gedanken gemacht hat, außer wie viele Linienpaare und was ist jetzt vernünftig und jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und vielleicht sogar im Gemeinschaftskonto, was darf ich jetzt und was darf ich nicht und so, dann natürlich nicht. Aber meine ständige Wechselei, die jetzt langsam ja viel mehr Ruhe findet, seit einigen Jahren ja schon, lag ja nur daran, dass ich mich habe gehen lassen in dem, was ich empfinde. Oh, ich habe was anderes empfunden jetzt. Wenn ich mit 17, mit 19, mit 25 eine Freundin hatte, wo wir irgendwann nicht mehr so gematcht haben, habe ich die ja nicht geheiratet, weil ich irgendwie, dann hat man ja darüber gesprochen und jetzt sind wir halt heute Kumpels so. Und so habe ich mit dem Kamerasystem auch gemacht. Und irgendwann habe ich ja geheiratet. Und so ist es mit den Kameras auch. Ich habe gerade eine Sendung darüber gemacht, bei Leben tut gut, die hast du auch noch nicht gehört zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Da geht es genau um dieses Ebbe- und Flutsystem. Das Wasser kommt, schwemmt Dinge an, nimmt sie oft wieder mit zurück. Aber einzelne kommen vielleicht 5, 6 Mal, bleiben irgendwann im Sand stecken. Und wenn man dann merkt, die bleiben ein paar Jahre da, dann kann ich mir überlegen, ob ich es dem Zufall überlasse, ob sie bei mir bleiben oder ob ich sie sogar festhalte. So, und das ist ja genau das, was ich immer so propagiere, probiert es aus. Und wer aktiv nach dem Kamerasystem gesucht hat und sich mit diesen Dingen auf der emotionalen Ebene beschäftigt hat und nicht auf der, wie will ich wirken, Ebene Punkt, sondern wirklich dezidiert. Über den sagt das was aus und doch, bin ich schon sicher, was aber nicht zu sehr wertend gemeint ist. Also sehr intellektueller Vorgang, finde ich. Vor allen Dingen emotionale Intelligenz ist da sehr, sehr gefragt, weil natürlich kann sich jemand völlig bewusst ein Fuji-System aussuchen und genauso ticken wie der, der sich ganz bewusst ein Leica-System ausgesucht hat. Also du kannst nicht sagen, die Leica-Nutzer sind so und hier jeder Rowdy fährt ein Audi und so, das passt alles nicht mehr. Ne? Das ging vielleicht mal irgendwann, aber solche Systeme funktionieren nicht mehr. Aber trotzdem kannst du über die Emotionen, die du irgendwo reingibst oder annimmst, schon wahrnehmen, dass jemand sich Gedanken gemacht hat und grob dir vorstellen, okay, dem ist die Fotografie zum Beispiel wichtig. So, wenn jetzt einen siehst, der null fotografieren kann, auch nicht will und die ganze Zeit nur die Kamera hochhält, dann hat das wahrscheinlich einen anderen Grund. Aber im Großen und Ganzen, ich habe ja aus Spaß immer mal gesagt, die Sony-User sind alles die, die mit Lötkolben groß geworden sind.
Ja, genau.
So, bei Canon auch ein bisschen so, die bis heute daran festhalten. Das ist nicht so weit weg. Und by the way, ich hatte auch einen. Ich war CB-Funker. Ich musste natürlich jeden Tag rumlöten.
Wo ist deine Sony? Das geht ja so nicht weit.
Ja, so, ne? Aber ja, natürlich gibt es also so Ansatzpunkte, die manchmal passen. Aber halt noch lange nicht immer. Heute steigt man auch in Mercedes und hat einen Hoodie an und nicht mehr
absolut
so. Ne? Und dadurch verändern sich diese Welten. Oder man hat einen teuren Anzug an, steigt in Skoda. Das sind, die Welten haben sich da ja sehr verändert und man hat gar kein Auto mehr. Kann auch sein, ne? So, und daher ist es nicht so einfach wie früher. Aber ich glaube schon, dass wenn man es richtig macht, Persönlichkeit sich auch an dem, was man nutzt, anzieht oder trägt, so ein bisschen wiederfindet. Das glaube ich schon.
Ja, das mag sein. Aber es ist wahrscheinlich keine für sich stehende Aussage, sondern eher, wie du sagst, wiederfinden und nicht finden. Ne? Also eher, dass man in der im Kennenlernen des Menschen eventuell Aspekte wiederfindet, die mit dem Kamerasystem sozusagen korrelieren. Genau. Es ist weniger, genau, dass du jemanden genau verwalten siehst und sagst, oder du siehst die Kamera auf dem Sitzplatz, nur die Kamera, und kannst darüber schon Rückschlüsse ziehen. Ne? Es ist zu individuell, warum,
genau, und wie. Es ist alles nur ein Anhaltspunkt, um in Richtungen zu denken. Und das ist das Wunderschöne in der jetzigen Zeit, finde ich, dass du auch, wenn du 1 Million auf dem Konto hast, vielleicht eine Monatskarte hast bei der Rheinbahn oder so und kein Auto, dass Uhren, früher warst du mit so einer Uhr einfach der Arsch, der sich für nichts interessiert und der als Unverschämtheit sich da nicht, so, dann warst du der, der sich nicht um sich kümmert, wahrscheinlich hat er noch verschlissene Schuhe an und so. Heute kannst du auch nicht Luxusuhren in diesem etwas elitären Denken sammeln und lieben und genießen und dich mit denen unterhalten darüber, die eine Tagheuer oder eine Rolex oder so am Armband haben. Du kannst ganz, ganz teure Einkünfte, also viel Geld verdienen auf Deutsch. Und weiß ich nicht, ich habe da drüben irgendwie ein paar Paare, wie heißen die Dinger? Vans, Skateboard. Vans, also Skateboard-Tour. Die kannst du halt mit dem Hoodie anziehen, eine teure Uhr dazu, dich in ein fettes Auto setzen. Umgekehrt, also das ist alles so relativ geworden, dass es nicht mehr funktioniert, Menschen danach zu beurteilen. Überhaupt nicht mehr.
Nur. Absolut. Und ja, vor allem ist das Verständnis dafür, glaube ich. Also ich glaube, dass noch viel mehr, als ob du was machen kannst oder nicht, ist einfach das Verständnis dafür, hat sich entwickelt in der allgemeinen, ja, Menschheit, ja, dass das alles möglich ist und dass das, ja, alles seine, ja, Daseinsberechtigung, ja, hat.
Schönes Schlusswort. Traut euch, Materialismus zu hinterfragen und nicht nur auf die Frage, brauche ich das, sondern auch auf die Frage, was bringt es mir? Und, ja, nicht auf die Frage, ist es teuer oder günstig, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was einen inspiriert und ob man dann die Möglichkeit hat, das umzusetzen, wie man das gewichten möchte und so. Ich fand den Ansatz von Andreas gestern total schön, dass er sagte, naja, dann habe ich all das, was ich mir auch einzeln nicht leisten konnte, über Jahre angespart habe, die tolle analoge hier, die tolle digitale da und das und jenes und solches, all das verkauft, dann konnte ich es kaufen. So, das ist ganz häufig so. Ne? Und ich habe es auch schon mal so gemacht. Ich habe eine Mittelklasse-klassige, alles befriedigend, Ausrüstung komplett abgegeben, um meine erste Vollformat-Spiegelreflexkamera mit einem 50-1.4 zu haben. Alles verkauft. Ich habe 1,5 Jahre und ich habe da schon Hochzeiten fotografiert. Ich habe Hochzeiten nur in 50 mm fotografiert. Ich hatte keine Wahl. Und solche Überlegungen, für die möchte ich werben, weil es einfach total schön ist. Materialismus ist nicht emotionsbefreit und ist schon mal gar nicht arrogant oder überheblich und auch nicht teuer, sondern einfach nur der gesunde Blick darauf, wie man sich noch inspirieren lassen kann, außer durch den Moment und das Licht an sich. So.
Sehr schönes Schlusswort, genau.
Dankeschön. Wir haben überzogen.
Ein bisschen.
Tschüss.
Macht's gut, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.